Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 22. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Liebe Hörer, sofern Sie die Episoden dieses Podcastes verfolgen, werden Sie bemerkt haben, dass wir in Folge 16 über die Sommerakademie mit Herz und Hand gesprochen haben. Ich habe da mit der Annemarie Schnell sprechen können. Wir haben uns ja da lange über das Thema Komplementärmedizin auch ausgelassen. Und unter anderem fiel auch öfter mal das Wort Coping, also Coping-Strategien. Wie geht man mit jemandem um oder wie gehe ich selber mit mir um? Dieses Wort habe ich mal ein bisschen nachverfolgt und ich habe festgestellt, wir haben an unserer Universität einen Professor, der sich mit Coping unter anderem beschäftigt, noch viele, viele andere Sachen auch. Und ich habe mal nachgefragt, ob wir uns unterhalten können und er sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen, Herrn Universitätsprofessor Arndt Büssing.
Guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, können wir gleich mal sagen, was ist Coping?
Das ist eigentlich die Fähigkeit mit Lebensereignissen, die erstmal störend sind, die belastend sind, umzugehen. Es kann Krankheit sein, kann ein Stressor sein, also alles, was mich ärgert und nervt, wie gehe ich damit um, wie bewältige ich das? Das ist Coping.
Das kann auch der Nachbar sein, der die Musik zu laut gemacht hat?
Ja, streng genommen könnte das auch sein, das wäre auch ein Stressor, ist nicht der klassische Stressor damit gemeint.
Ja, da werden wir vielleicht noch ein bisschen näher mit eintauchen, aber wie wir das ja so zur guten Sitte gemacht haben, stellen wir Sie erstmal vor. Als Gesprächspartner. Wann sind Sie denn hier zur Uni gekommen? Wie ist Ihre Beziehung zur Uni?
Das fing sehr früh an, als ich mal beschlossen hatte, Medizin zu studieren. Hatte ich, glaube ich, mich mal beworben, bin nie eingeladen worden. Mittlerweile weiß ich ja auch selber, warum ich nicht eingeladen worden bin.
Oh, warum nicht?
Ja, das erzähle ich nicht, damit die armen Studenten oder den Bewerber das jetzt nicht auch schon gleich wieder wissen. Aber dann über den Umweg über die RWTH Aachen bin ich dann irgendwie wieder im Gemeinschaftskrankenhaus gelandet und dann bin ich irgendwie wieder an der Universität gelandet und mache auf einmal mit die Auswahlgespräche der möglichen Studenten. Das ist unheimlich faszinierend, auch zu sehen, was da für ein Potenzial ist. Und dann im Laden dabei zu sein, finde ich sehr schön, weil das viele Freiräume gibt, die einfach kreativ und wunderbar sind. Das hatte ich so vorher auch nicht gehabt. Und dass ich jetzt angekommen bin, seit sicherlich 10, 15 Jahren, freut mich auch.
Also Sie haben in Aachen studiert, sind Sie in Nordrhein-Westfalen auch geboren und aufgewachsen?
Ja, ein Düsseldorfer Gewächs. Aha. Und das finde ich auch sehr schön, aber dann halt lange Zeit auch in Aachen gewohnt, habe dort studiert und dann ins Ruhrgebiet gekommen zu sein mit allen Vorurteilen. Das war sehr spannend.
Wissen Sie noch, warum Sie sich für Witten beworben haben damals, was das Besondere da war?
Das ist ja ganz profan. Mein Vater hatte gesagt, da habe ich mal jemanden getroffen im Urlaub. Das ist ein ganz interessanter Mann und der hat mir so viel Tolles erzählt. Das wäre doch vielleicht doch was für dich. Aha. Ja, das war einer der Gründer der Universität.
Und was hatte der Urlaubsbekannte da erzählt?
Wie toll und wie kreativ alles ist an der Universität im Aufbau. Das war natürlich sehr faszinierend, auch sowas zu hören. Aber glaube ich, als sehr naiver, junger Student oder angehender Student bin ich, glaube ich, nicht sehr tief in die Materie eingetaucht.
Ich bin einmal in Aachen gewesen an dem Klinikum da. Das ist ja, also ich habe da vorgestanden gesagt, das ist eine Fabrik. Also es hat so ein dieses RWTH Aachen Gebäude. Ist das ja, nein, das ist RWTH. Das wirkt sehr, sehr unpersönlich, sehr wie ein Maschinenhaus und das ist auch, glaube ich, architektonisch so gewollt. Aber man fühlt sich, wenn man reinkommt, völlig verloren. Das Gemeinschaftskrankenhaus, wo Sie jetzt tätig sind, ist ja so ziemlich genau das Gegenteil. Also es ist überhaupt nicht, ja, wie soll man das beschreiben? Es hat was Warmes, was Entgegenkommendes und so weiter. Wie haben Sie diesen Kontrast erlebt?
Ja, zuerst mal in Aachen zu studieren heißt natürlich, man lernt sich daran zu gewöhnen, dass das Gebäude etwas eigenartig aussieht wie eine Erdölraffinerie.
Ja, genau, Raffinerie ist gut.
Aber wenn man dann halt dort rumläuft, auch auf den Stationen, ich habe auch lange Zeit auf der Kinderonkologie dort als Freiwilliger mitgemacht, dann lernt man das Gebäude auch anders zu schätzen. Dann war das gar nicht so schlimm, dann ist eben doch das Relevante, wie geht man als Betreuer, als Begleiter, wie gegen die Schwestern, die Ärzte mit dem Patienten um. Und dann auf einmal wurde das aufs Normalmaß auch zurechtgestutzt, dass es um eine Beziehungsaufnahme geht, die bei denen genauso wunderschön geklappt hat wie in allen anderen Krankenhäusern auch. Mhm. Dass natürlich die Architektur im GKH ein bisschen freundlicher ist oder anders aussieht, muss jetzt noch nicht zwangsläufig heißen, dass die auch alle wesentlich netter sind. Da gibt es genauso Fallstricke wie überall in der Welt auch. So, aber ja, es schön. Sieht natürlich schöner aus, das ja. stimmt.
Es wäre natürlich schön, wenn die Architekten so viel Einfluss auf uns hätten. Also sie bauen schöne Häuser und wir gehen alle dann nett miteinander um.
Ja gut, die Farbe macht schon was.
Ja.
Definitiv. Das ist in Aachen anders. Es ist ein sehr knackiges Grün. Als ich mit meinen Kindern jetzt nochmal da war, die hatten auch sehr gestaunt, wie sonderbar das ist. Aber als Student habe ich das nicht empfunden.
Mhm. Sie haben gerade schon Kinderonkologie gesagt. Das ist auch Ihr Fachgebiet. Nein?
Nein, nicht wirklich. Ich hatte in der Kinderheilkunde auch sehr früh angefangen, Kontakte zu knüpfen, auch eine Doktorarbeit dort gemacht. Das war auch sehr spannend, sehr faszinierend. Aber dann bin ich nicht wirklich in der Kinderonkologie geblieben. Kinderarzt wollte ich natürlich, glaube ich, auch werden. Aber das war es dann irgendwie auch nicht. Dann bin ich aber dann auch in der Forschung schnell in der Immunologie gelandet in Aachen. Und von dort hat sich dann die Geschichte weiterentwickelt, dass ich dann irgendwann in Herdecke gelandet bin.
Auch wieder, weil irgendjemand was erzählt hat, dass da vielleicht für Sie eine geeignete Position ist oder genau, dass Sie neugierig so wurden. Ja, man hat Sie also mit einer Geschichte gelockt.
Ja, genau so war es mal wieder. Das war der Professor Schietzel, der Michael Schietzel, der hatte sehr viele spannende Dinge erzählt, was er dort mit onkologischen Patienten macht. Auch die Misteltherapie fand ich sehr faszinierend, weil ich nämlich unabhängig in Aachen schon damit im Reagenzglas gearbeitet hatte und auch sehr faszinierende Phänomene gesehen hat, die auch gut veröffentlichbar gewesen sind, die möglicherweise auch eine klinische Relevanz hatten. Und dann jetzt die Möglichkeit zu haben, in Herdecke auch das Medikament einmal wirklich bei Patienten angewendet zu sehen, das war natürlich irgendwie toll. Und dann auch abgeworben zu werden, das schmeichelt ja auch ein klein wenig.
Schön. Wir haben gerade das Wort Onkologie einfach so verwendet. Ich gehe mal davon aus, es sind Hörer dabei, die jetzt nicht so ganz mit der medizinischen Terminologie vertraut sind. Das kann man übersetzen mit Krebserkrankung, genau. Krebsleiden, ja, genau. Was man so landläufig so sagt. Jetzt sind Sie seit 2010, also wie Sie gerade schon sagten, so über den Daumen 10 Jahre, sind Sie hier der Professor für Lebensqualität, Spiritualität und Coping. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, mein Handy auszumachen. Da muss ich mich gleich mal entschuldigen. Das ist ein Kardinalfehler, den sollte man eigentlich im Griff haben. Was ist der Lehrstuhl oder die Professur, muss ich ja genauer sagen, Sie sind am Lehrstuhl für Medizintheorie, integrative und anthroposophische Medizin und haben dort die Professur für Lebensqualität, Spiritualität und Coping. Viele schwierige Worte, schwer zu begreifen. Was macht ein Professor für sowas?
Na, erstmal nicht seit 2000 noch ein paar gequetschte. So lang ist er noch nicht, zwar habilitiert, aber diese Professur ist später mal eingerichtet worden mit dem interessanten Wort Spiritualität in der Mitte. Und damit das böse Wort jetzt nicht so ganz auffällig wird, haben wir mal versucht, neutrale Begriffe davor und dahinter zu setzen, weil das eigentlich der Kontext ist.
Das ist das böse Wort, Spiritualität? Ja,
das böse Wort Spiritualität, das ist sowas mit Tischrücken und Geisterglauben. Nein, ist nicht wahr.
Okay.
Das war ein Forschungsfeld.
Wenn Sie den schweben lassen hier, den Tisch, dann bin ich aber beeindruckt.
Ja, ging nicht. Zauberei klappte nicht. Das war also der Kontext, wie gehen Patienten mit bestimmten Erkrankungen um? Was sind ihre Ressourcen? Welchen Einfluss hat vielleicht so eine innere Ressource, um mit Krankheit umzugehen, günstigere Lebensqualität vielleicht zu erlangen oder Sinn und Bedeutung in ihrem Leben zu finden? Das ist also der Kontext, in dem diese ganze Forschung stattfindet. Da gehört natürlich aber auch rein bestimmte Interventionsformen wie Meditation, Yoga oder was auch alles in diesen Bereichen hineingehören könnte.
Mhm.
Insofern ein sehr spannendes, großes Forschungsfeld, was natürlich auch den großen Vorteil hat. Es ist noch eine kleine Nische, wo noch viel Potenzial drin ist. Und wenn man dann nach Amerika hinschaut, wie viele Möglichkeiten es dort zu dem Forschungsthema gibt, dann kann man sagen, wir waren nicht ganz schlecht hier in Deutschland. Es hat sich auch etwas Schönes, Kleines etabliert. Das ist noch nicht so ganz groß, aber es kommt schon. Jetzt gibt es auch mittlerweile 2 Professuren, die dieses Themenfeld bearbeiten. In der LMU München gibt es jetzt auch noch eins, die Professur für Spiritual Care. Und das ist sehr schön, da gibt es auch gute Kontakte, man kennt sich, man arbeitet auch in einigen Bereichen zusammen und versucht ein Feld zu entwickeln, was eigentlich noch etwas unterrepräsentiert im deutschsprachigen Raum ist.
Mhm. Was ist denn Ihre Definition von Spiritualität? Kann man das greifen irgendwie?
Ja, je komplexer man sowas beantworten möchte, desto mehr Antworten bekommt man natürlich. Fragt man verschiedene Professionen, hat jeder seine eigene Definition, was ist Spiritualität? Etwas für mich gut Greifbares ist die Suche nach dem, was Sinn und Bedeutung im Leben gibt. Oder das, was das Heilige im Leben ist. Das Heilige ist jetzt nicht die Briefmarkensammlung, sondern etwas Ernsthaftes, an dem man sich orientieren kann, was Hoffnung geben kann, gerade auch im Krankheitsfall. Und man könnte versuchen, ein religiösen Kontext dazu konstruieren, das ist aber nicht notwendig. Es gibt auch eine säkulare Form von Spiritualität. Das kann ganz simpel sein, eine Suche nach innerem Frieden, nach Sinn und Bedeutung. Es hat erstmal nichts mit der Religiosität zu tun, kann aber was damit zu tun haben.
Mhm. Und das sind, also Sie untersuchen die Auswirkungen von Spiritualität oder ja, die Wirkung von Spiritualität auf Patienten, auf Krankheitsverläufe, oder ist das zu eng gefasst?
Sowohl als auch. Wir fragen erstmal nach, was bringen überhaupt Personen für eigene Ressourcen mit, also innere Glaubenshaltung, Überzeugung und Einstellungen. Auf der einen Seite aber auch bestimmte Formen der Praxis oder bestimmte Interventionen. Es gibt ja auch Yoga zum Beispiel oder meditative Verfahren oder das Gebet kann es eigentlich auch sein. Das sind eher reaktive, aktive Prozesse, die auch Auswirkungen haben auf Umgang mit Krankheit beziehungsweise auf Gesundheitsverhalten. Man sollte jetzt aber nicht sofort in den Fehler verfallen, zu sagen, da ist irgendwie so ein wunscherfüllender Automatismus irgendwo hinter, das klappt bei jedem, selbstverständlich klappt das so nicht. Das ist ein sehr komplexes Gefüge, was an Wirkvariablen hinzukommen kann oder muss. Und dann ist zum Beispiel die Religiosität, die Spiritualität einer von vielen, die eben was mit Gesundheitsverhalten zu tun hat oder überhaupt ein ganz generellem Lebensverhalten.
Letzte Woche war hier im Hause eine Themenwoche der Psychologiestudierenden, die nannte sich Körperlich. Und da ging es unter anderem darum, was hat die Psyche für einen Einfluss auf den Menschen oder auch auf die Gesunderhaltung. Wenn ich das aber jetzt richtig verstehe, haben wir auf der einen Seite also den Körper, der jetzt krank werden kann und wo eben Krankheit sich manifestiert. Wir haben dann die Spiritualität als eine Dimension und wenn wir jetzt die Psychologiestudenten nehmen, dann haben die die Psychologie noch. Wo ist denn jetzt das Gemeinsame oder das Unterscheidende von Psychologie und Spiritualität?
Da fand ich das Modell der anthroposophischen Kollegen sehr hilfreich, wenn die sagen, es gibt den physischen Leib und die, nehmen wir mal, Physiologie. Darüber gibt es noch die emotionale Seite und dann vielleicht die kognitive, kreative Seite. Dann wäre das Feld der Spiritualität in diesem Bereich der kreativen, kognitiven Seite angesiedelt. Aber die Schnittmenge natürlich zur Psychologie, zum Verhalten, zu Emotionen ist natürlich ganz evident. Die kann man, glaube ich, gar nicht so sauber trennen. Deswegen ist auch ein Großteil der Forschung findet mit psychologischen Kollegen eben auch statt und auch mit theologischen Kollegen, weil es da, glaube ich, sehr sinnvoll wäre, da einen interdisziplinären Dialog einzutreten. Man lernt voneinander und kann auf einmal auch versuchen, die Perspektiven zu wechseln und kommt zu ganz neuen Antworten, was auch sehr spannend ist. Also so ganz eindeutig scharf darf man das nicht trennen. Für die Seele ist der Seelsorger zuständig, für die Psyche ist der Psychologe zuständig, für den Rest des Menschen ist der Arzt zuständig, der Normalmediziner, wird sich keiner um den Patienten mehr kümmern.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort anthroposophische Kollegen, anthroposophische Medizinerkollegen genannt. Zählen Sie sich selber auch als anthroposophischen Mediziner oder sind Sie das, was man den Schulmediziner nennt oder wie ist Ihre persönliche Haltung dazu?
Ich habe mir derzeit immer Mühe gegeben, sehr offen in allen Bereichen zu sein, mich nicht eindeutig festzulegen, aus vielen Gründen. Es öffnet nämlich viele Möglichkeiten der Kooperation mit anderen Kollegen, die mit Vorurteilen behaftet sind. Und bisher hat sich das recht gut bewährt, da auch eine große Offenheit und Neugierde zu zeigen. Und ich bin sehr erstaunt, wie viele Kontakte sich auf einmal ergeben haben, gerade weil nicht ein eindeutiges Label an mir dran hängt. Ich fand es sehr hilfreich.
Jetzt haben Sie gerade schon so schön erzählt, Sie haben sich unter anderem mit den Auswirkungen von Yoga beschäftigt und darüber geforscht. Wie gehen Sie Ihr Forschungsfeld an? Also welche Fragestellungen stellen Sie sich und wo holen Sie die her?
Ist natürlich etwas schwierig jetzt auf die Kürze, das ohne Idee mal zu entwickeln. Wenn man Yoga betrachten würde als meditative Form, wo der Körper mit einbezogen wird, wo die Physiologie mit einbezogen wird, wo also Bewegung mit drin ist, dann kann man Yoga auffassen als erstmal Gymnastik, mal ganz einfach gesagt. Gymnastische Übungen, wo aber Reflexionsprozesse dabei sind, meditative, entspannende Prozesse drin sind. Dann ist das schon ein Schritt weiter. Und wenn man irgendwann versucht, zum Beispiel Yoga aufzufassen als Lebensstil oder als inneren Weg zu sich selbst oder wo immer sonst man hin möchte, dann ist es auf einmal eine ganz neue Qualität, die hinzugekommen ist, nämlich einen inneren Entwicklungsweg zu gehen. Und das finde ich eben das Faszinierende an diesen Therapieformen, die erstmal ganz simpel anzuwenden sind als Wellbeing-Strategie, aber eigentlich noch ein ganz großes Potenzial dahinter steckt, was man aber heute kaum mehr kennt, weil das im Westen eher als Volkshochschul-Entspannungsverfahren benutzt wird und nicht, was es ursprünglich mal war, als eigentlich ein Weg zur inneren Entwicklung. Und da hatten wir auch versucht, Studien zu machen. Lässt sich zum Beispiel bei Yoga-Praktizierenden so etwas abbildbar machen? Nicht nur, dass die von der Physiologie her besser drauf sind, sondern dass auch auf mentalen Prozessen Entwicklungen dabei sind, sowas wie innere Leichte oder die berühmte Lebensqualität, die sich verbessert. Aber dann irgendwann auch die Frage, ändert sich eigentlich auch die Spiritualität, die Achtsamkeit selbst bei Praktizierenden? Und ja, das tut sie. Da ist also tatsächlich auch ein Entwicklungsweg da drin, für diejenigen allerdings, die auch offen sind, die ein Interesse daran haben. Das muss nicht jeder haben. Für viele ist es gut, wenn sie sagen, ich bin jetzt aktiv, ich mache ein bisschen Sport, das nennen wir jetzt Yoga, ist auch okay.
Wenn Sie solche Entwicklungsprozesse beobachten, woran machen Sie das denn fest? Also wie können Sie jetzt zum Beispiel feststellen, bevor wir eine Intervention, also eine Therapie oder ein Yoga-Kurs gemacht haben, war die Spiritualität auf dem Niveau A und nachher war sie auf dem Niveau B. Was sind denn Indikatoren für Spiritualität?
Haben wir versucht, Messinstrumente zu entwickeln, die bestimmte Facetten oder unterschiedliche Dimensionen der Spiritualität erfassen. Und dann kann man die berühmten Vorher-, Zwischendrin- und Nachher-Untersuchen machen. Welche Dimensionen entwickeln sich insbesondere? Eine Dimension ist zum Beispiel die Achtsamkeit, die auch wieder drei Subschubladen hat. Und da kann man sehr schön sehen, dass auch deutliche Verbesserungen im statistischen Sinne zu finden sind. Man kann auch anschließend die Person noch befragen, was erlebt ihr eigentlich selber dabei? Ist das was mit einem simplen Fragebogen, der natürlich immer etwas mit selbsterfüllender Bedeutung hat, zu erfassen ist, auch tatsächlich valide? Und an den Gesprächen kann man durchaus auch dann rausbekommen, dass sich Dimensionen entwickelt haben. Was ich zum Beispiel sehr faszinierend fand, dass eine religiöse Orientierung sich bei Yoga-Praktizierenden verbessert hatte, obwohl die meisten gesagt haben, damit habe ich überhaupt nicht viel am Hut, aber die hatten in den Gesprächen anschließend gesagt, mir ist auf einmal über die Beschäftigung mit einer ganz anderen Tradition, meiner eigenen Tradition, nochmal deutlich klarer geworden und ich interessiere mich wieder dafür. Es ist also tatsächlich ein inneres Türchen, was aufgemacht wird, wo auch eine gewisse Neugierde wiederentdeckt werden kann. Also das ganze Thema hat jetzt erstmal nichts mit Missionierung zu tun oder mit der Pastoral Care Dimension, sondern es geht darum, wie entwickelt sich eine Person in ihren Lebensperspektiven, was nimmt sie eigentlich neu wahr, was man so als Transformation bezeichnen könnte. Und das ist etwas, was auch gerade für den Krankheitsprozess eine sehr wichtige Variable ist, wieder Mut zu haben im Leben und nicht nur am Leben zu sein.
Ich habe noch nicht so ganz raus, wo man Spiritualität eigentlich so greifen kann. Also wenn ich mir das jetzt so für mich persönlich vorstelle, es gibt natürlich so Gedanken, ich bin christlich erzogen worden, da gibt es so was Kirchliches, Religiöses, da wird Spiritualität dran aufgehängt. Es gibt aber auch ganz andere Momente, wo man einfach eine Verbundenheit fühlt, beim Spaziergang zum Beispiel mit der belebten oder unbelebten Natur, dass man fühlt sich als Teil dessen plötzlich auf eine ganz magische Art und Weise. Das würde ich auch als spirituellen Impuls werten. Ja. Wie genau kann man das irgendwie fassen? Also das ist so
extrem schwierig, das stimme ich zu. Was Sie gerade beschrieben haben, ist dieser wunderbare Moment, der eben manchmal nur ins Bewusstsein hineinkommt. Ja. Man das Gefühl hat, wow, was ist denn das? Da bin ich angerührt worden. Das erleben gerade die, nehmen Sie jetzt mal, säkular Desinteressierten, erleben das durchaus auch. Während für religiöse Menschen ganz andere Dimensionen von Bedeutung sein können. Die sind halt vielleicht stark am Beten, gehen viel zur Kirche und halt die klassischen Variablen werden abgeklappert. Despektierlich gesagt. Das ist auch eine Form der Spiritualität, aber es kann auch die ganz simple Anrührung sein oder die Kommunikation zwischen zwei Personen, wo etwas Besonderes passiert. Das hat uns ein Dattelner Kollege erzählt von einer Begegnung mit einem Kind dort, das war wirklich faszinierend, das erzähle ich auch gerne den Studenten und auch Vorträgen, weil es wirklich nur um diesen wunderbaren Augenblick ging, der nicht planbar war, aber wo zwischen diesen Personen etwas passiert ist, was sie beide bewegt und beeindruckt hatte, das kann auch eine Form der Spiritualität sein. Es muss also nichts Wildes, Dramatisches sein, wo irgendwelche Tauben auf einmal durch die Gegend flattern und Himmelschöre singen. Nein, lass mal Himmels willen, das ist doch etwas seltener.
Naja gut, die ganz einfache religiöse Haltung ist ja vielleicht, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und wenn ich halt krank werde oder vielleicht einen Angehörigen verliere oder so, dann sage ich, no, okay, das ist ein höherer Plan, dem folgt, also das ist eine gewisse Weisheit, die dahinter liegt, ist, ich kann das zwar nicht durchschauen, aber das ist schon alles gut so und hat seine Richtigkeit und man findet so eine Form von, tja, sein Frieden halt damit und die andere Menschen, die diesen Weg nicht haben, die hadern vielleicht damit, dass jemand jung verstorben ist oder Kinder vor ihren Eltern versterben, das ist ja immer so der schlimmsten Momente eigentlich. Ist das auch Spiritualität oder ist das was Religiöses und dann nicht Ihr Forschungsfeld eigentlich?
Was Sie beschrieben haben, kann das auch sein. Das Interessante ist, das Feld ist so extrem weit, je nachdem, welche Profession man versucht einzubeziehen, sind die Ränder sehr weit. Das kann im Bereich Pastoral Care hineingehen, also was die klassische Seelsorge ist, oder auch Spiritual Care, wo es wirklich darum geht, wie gehe ich mit einer Person anders um, wie höre ich ihr zu, wie achte ich auf die Signale, wie unterstütze ich sie auch in ihren Entwicklungspotenzialen, wie versuche ich ihr auch Hilfestellung zu geben, zum inneren Frieden zu erlangen. Das würden vielleicht einige sagen, das ist doch ganz normale psychotherapeutische Begleitung. Das kann es durchaus auch sein, aber Spiritual Care kann zum Beispiel auch Teamwork heißen. Wie gehe ich ganz bewusst damit um, um einem Patienten andere Möglichkeiten aufzuzeigen, ihnen diese anderen Dimensionen des Sinn- und Friedensfinden auch beizubringen in dem positiven Sinne oder Hilfestellung zu geben. Es hat nichts mit Missionierung zu tun. Mhm. Aber es kann es eben auch zu tun haben, weil man den Seelsorger ja schlauerweise einbinden kann. Aber das Interessante ist, dass ein Großteil unserer Patienten, die wir untersucht haben, mit dem klassischen Seelsorger überhaupt nichts zu tun haben möchten. Die auch ganz klar sagen, nee, ich bin nicht religiös und spirituell bin ich auch nicht. Wenn man aber sehr gezielt mal nachfragt, dann kriegt man auch immer sehr viele Schubladen, die man aufziehen kann, wo dann die klassischen Label dann doch wieder dran stehen, wo sogar Patienten auch selber sagen, eigentlich würde ich ja doch gerne. Ich interessiere mich doch dafür, aber ich traue mich nicht so richtig. Oder ich habe früher mal gesagt, das ist nichts für mich. Das fand ich sehr spannend, weil wir jetzt viele Untersuchungen gemacht haben, auch zu den spirituellen Bedürfnissen von chronisch Kranken. Wir sind extra auch nach Ostberlin gegangen, wir haben chinesische Patienten genommen. Und da findet man sehr viele Dimensionen, die erstmal nichts mit der Religion zu tun haben, aber mit existenziellen Fragen, sie eine Bedeutung finden, Zuwendung zu anderen da, selber anderen helfen wollen, sie eine Bedeutung finden natürlich auch und den inneren Frieden finden. Das sind alles säkulare Formen der Spiritualität, die man dann eben auch beforschen kann, wo man dann feststellt, das ist für Agnostiker genauso relevant. Wir haben sogar irgendwann mal das auf die Spitze getrieben, wir haben auch den Schutzengel gefragt, gerade bei Patienten, die gesagt haben, ich bin nicht religiös, ich bin nicht spirituell, ich finde, boah, das ist ganz doof, das Thema. Aber mit dem Schutzengel doch. Das ist was ganz Wichtiges für mich.
Aha.
Das fand ich natürlich schön, dass so ein altes, archaisches Symbol doch eine gewisse Bedeutung hat. Da steckt sicherlich auch dahinter, da ist keine Verfügbarkeit durch irgendwelche kirchlichen Institutionen dahinter. Das Motiv dahinter, da ist nur jemand für mich da. Und zwar nur für mich, der passt auf mich auf. Ich glaube zwar nicht daran, aber es wäre schön, wenn es so wäre.
Um vielleicht mal kurz die Perspektive ein bisschen zu erweitern. Sie haben ja mit Patienten zu tun, aber das Thema Spiritualität oder überhaupt Sinnsuche, betrifft das nicht auch einen gesamtgesellschaftlichen Aspekt? Also wir haben ja, wir orientieren uns jetzt immer mehr sehr, sehr am Kapital. Also und viele Menschen, vielleicht ist das ein Vorurteil von mir, aber das ist, hab ich jetzt jedenfalls mal so erlebt, orientieren sich daran, Gewinn zu maximieren, Geld zu sammeln und daran ihren Sinn des Lebens zu sehen. Also das Auto muss eine gewisse Größe haben, sonst hat man es nicht geschafft, dann hat man es nicht erreicht. Und auch die Auseinandersetzung mit anderen Religionen, die jetzt wie der Islam, wenn er zum Beispiel zu uns kommt, hier in eine christlich geprägte Welt, die Probleme, die damit stattfinden, sind ja auch ein Teil dadurch begründet, weil wir keine eigene Spiritualität in dem Maße so stark in uns haben, dass wir sagen, okay, ihr seid so spirituell, wir sind so spirituell, ist ja auch okay, aber weil da ein Vakuum ist, wird es auch als sehr, sehr bedrohlich empfunden. Ist das auch Forschungsgegenstand, so gesamtgesellschaftliche Perspektive?
Ein klein wenig. Wir hatten eine Großuntersuchung mit 1500 Jugendlichen gemacht, im Alter von 17 bis 16, wo es darum geht, was sind überhaupt deren Werte? Für was interessieren sich? Wie geht es mit der Ellenbogenmentalität um? Also die Egozentrierung nennen wir das vielleicht. Was sind Variablen der Spiritualität, die für Jugendliche von Bedeutung sind? wie sieht es mit Altruismus aus? Das Gleiche haben wir auch mit Bundeswehrsoldaten gemacht, auch als Teil unserer Gesellschaft, die auch sagen, das ist alles nicht so mein Thema. Also wir versuchen dort schon ein klein wenig auch die Ränder aufzuweiten. Es fällt tatsächlich auf, dass ein Großteil der klassisch besetzten Themen nicht mehr die große Bedeutung haben, was aber etwas tröstlich war, dass insbesondere die männlichen Jugendlichen, die eher das Problem hatten, ich zuerst und dann der ganze Rest der Welt, was bei den Mädchen seltener ist, die schätzen diese alten Werte doch sehr, sehr. Und das war sehr interessant auch zu sehen, dass der positive Einfluss einer intakten Familienstruktur auch etwas protektiv ist gegenüber solchen Haltungen des Homo economicus.
Ja.
Ja, aber wie erzieht man das? In einigen Schulen werden Compassion-Projekte gemacht, die auch wohl sehr gut angekommen sind, wo auch insbesondere bei den Jungen auch ein positives Signal angekommen ist. Das, was wir so als Mitgefühl oder Sensibilität für andere empfinden, dass es auch durchaus lehrbar ist und lernbar ist. Insofern ist da sicherlich auch ein gesellschaftlicher Imperativ, dass in der Schule schon sehr früh angesetzt werden kann, bestimmte Themen wieder zu sensibilisieren, damit es auch später auch eine Ressource sein kann. Wenn ich jetzt sage, die Spiritualität, um wieder darauf zurückzukommen, wird später im Krankheitsfall ja auch nur dann als Ressource gelten können, wenn man da etwas aufgebaut hat, was irgendwie auch tragfähig ist, damit es nicht einfach nur, wir könnten es ja mal probieren, von diesem Effekt rauskommt.
Ja.
Aber ich würde durchaus zustimmen, dass insbesondere in der jüngeren Generation, vielleicht auch in meiner Generation auch, da ein gewisses Vakuum aufgetreten ist, was sicherlich auch mit erklärbar ist, warum sehr viele sich zum Beispiel dem Buddhismus zuwenden, weil der dort kein klassischer Glaube vorausgesetzt werden kann. Das wird als Sinnsystem durchaus auch als ernst genommen. Das ist ja auch sehr attraktiv und da wird halt versucht, in anderen Sinnsystemen auch den eigenen Weg vielleicht drin zu finden. Das scheint bei vielen Jugendstudien auch durchaus immer wieder zu finden zu sein.
Sie sagten, die jungen Menschen oder auch die Soldaten hätten sich nach alten Werten, sag mal, gesehnt. Was meinen Sie mit den alten Werten?
Was heißt Verlässlichkeit, Treue, die Freundschaft, Vertrauen zum Partner? All die klassischen alten Variablen, die sind den Jugendlichen tatsächlich immer noch wichtig und nicht, was wir vielleicht jetzt erwartet hatten, dass sie alle sagen, meine Karriere, dass ich vorankomme, das ist denen auch wichtig, aber wir hätten versucht, das über ein Hitparaden-Ranking herauszubekommen. Was ist denen eigentlich noch wichtiger? Was ist für sie ganz besonders bedeutsam? Und dann ist eben Verlässlichkeit und Treue da gewesen, dass jemand zu mir steht, dass der nur für mich da ist, was ja auch selbstverständlich menschlich ist. Was vielleicht aber auch der Spiegel ist, dass viele der Jugendlichen auch aus nicht mehr ganz intakten Familien kommen, dass dann dementsprechend auch der Wunsch sehr stark da ist. Aber eigentlich möchte ich das doch haben, wenn ich später mal groß bin und eine Familie habe, dann soll das aber anders so sein.
Also nicht dieses, wie Sie gerade schon sagten, ich zuerst und die anderen, das ist mir egal. Oder es gibt ja auch dieses schöne Bild, wer als Erster aufs Dach geklettert ist, stößt die Leiter um, damit keiner mehr hinterherkommen kann.
Ja.
Das hat mir meine Kollegin erzählt, das fand ich sehr eindrucksvoll. Statt dass man sich gegenseitig dann eben hochhilft, nein, da wird der Weg versperrt.
Gut, schauen wir doch mal in die Wirtschaft hinein. Genau das wird doch als Erfolgsmodell im Prinzip auch uns präsentiert, dass es genauso geht, dass man so ein erfolgreicher, lebenstüchtiger Mensch wird, dass seine Karriere genauso verfolgt wird. Wo sind dann die alternativen Modelle?
Ja, also ich habe ja die Hoffnung, ich habe ja hier auch schon mit Wirtschaftsleuten gesprochen, die dann sagen, ja, wir hängen alle voneinander ab. Und wir hängen auch über eine gewisse Zeitdimension voneinander ab. Und ich kann natürlich mein Wald, wenn wir beim Waldbauern sind, immer das ganz simple Beispiel, ich kann den jetzt abholzen, dann mache ich einmal ganz großen Profit und habe für mich und für mein Leben jetzt erstmal ganz viel, aber beim Waldbauer geht es ja auch immer über die Generationen hinweg. Und dann haben meine Kinder, dessen Kinder, möglicherweise Probleme. Ich nehme jetzt nur so viel aus dem Wald heraus, wie auch nachwachsen kann. Also man bleibt werterhaltend oder man arbeitet werterhaltend oder nachhaltig. Das ist ja auch so ein sehr abgenutztes Wort inzwischen, aber von der Grundidee schon. Oder dass Firmen oder Unternehmer sagen, ich gucke nicht nur, dass es mir in dem Sinne gut geht, sondern auch meinen Zulieferern, meinen Mitarbeitern, dass wir ein Gefüge haben, wo wir gemeinsam Nutzen herausziehen können und nicht, dass irgendeiner die Zeche des anderen zu bezahlen hat. Ich meine, tatsächlich ist es ja so, wenn wir irgendwo im Supermarkt ein T-Shirt für 3 Euro kaufen, was de facto aber 10 kostet, dann muss irgendwo auf der Welt, muss irgendjemand die 7 Euro dazu tun, die es denn eigentlich kostet, und wir sind es halt nicht. Also im Großen und Ganzen funktioniert es noch nicht so. Aber wenn ich das hier aus der Forscherperspektive höre oder auch aus den, die versuchen, andere und stabilere Systeme aufzubauen oder zu erzeugen, da klingt das schon eher so, dass man sagt, ja, es kommt darauf an, dass alle was geben und auch alle was nehmen können.
So der fromme Wunsch. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass man immer darauf hinweist, dass es solche Versuche gibt, dass es auch wichtig ist, auf diese Aspekte hinzuweisen, dass wir eine Verantwortung haben für das, was wir hinterlassen oder was wir überhaupt machen in dieser Welt, mit dieser Welt, in Forschung, in Technik, in der Wirtschaft. Wenn wir uns dessen nicht mehr bewusst sind, ja, wo soll es dann hinlaufen? Mhm. Stimmt, wunderbar. Jetzt kann man natürlich immer das Gegenargument, ja, aber die anderen, die machen das ja auch nicht. Von meinem Sohn habe ich solche Sachen natürlich auch gehört. Also sagt er, ja, aber die anderen wissen das scheinbar nicht. Mhm. Schön, dass ich das weiß, aber das nützt ja noch nicht sehr viel. Die anderen müssen es mitmachen, sonst funktioniert es nicht.
Das stimmt. Ich habe als Kind habe ich immer gedacht, meine christliche Erziehung schwächt mich eigentlich, weil ich nicht auftrumpfen kann, dass ich habe gelernt, irgendwie zurückzustehen und zu sagen, ja, der Nächste geht vor und so weiter. Und andere, die sich nicht daran gehalten haben, die haben dann irgendwo den Vorteil gehabt.
Kann sehr frustrierend sein, ja.
Aber vielleicht ist es umso wichtiger, dass man überhaupt einen Sinn für diese Problematik entwickelt. Denn wenn keine Menschen da sind, die diese Modelle überhaupt im Kopf haben, dann wird es auch sicherlich keine Entwicklung dahin geben. Und was Sie gerade vorhin ansprachen, dass es möglich ist, Menschen dahingehend zu erziehen oder ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, dass das auch sichtbar und erlebbar wird. Ja. Das finde ich sehr interessant. Können Sie das kurz beschreiben, wie das so geht, wie das gehen könnte?
Ach, das ist natürlich relativ schwierig, da jetzt ein fertiges Konzept aus der Schublade hinauszuziehen. Das geht natürlich jetzt zum Beispiel für die ärztlichen Kollegen oder für die Pflegenden. Wenn man bestimmte Themen überhaupt wieder ins Bewusstsein hineinbringt, dass es eigentlich immer essentiell war, in einem ärztlichen oder einem pflegenden Beruf solche Dimensionen beim Patienten mitzubetrachten, nicht nur zu reduzieren auf die Physis, die gerade reparaturbedürftig ist, dass wir auch eine Verantwortung dafür haben, dass es dem Patienten auf der anderen Ebene genauso besser geht, dass er Lebensperspektiven hat, dann ist es eben mit Teil eines Gesundheitsauftrages. Diesen Schuh kann man sich anziehen, werden aber viele sagen, nee, will ich überhaupt gar nicht, ich bin nur ein guter Reparateur, mehr will ich auch gar nicht sein. Das ist auch wichtig und auch richtig, aber es muss eben auch eine Sensibilität dafür da sein, dass wir eben auch im Gesundheitssystem Personen brauchen, die diese anderen Seiten mit versuchen zu berücksichtigen und sich auch immer wieder zu erinnern, warum habe ich damals diesen Beruf überhaupt ergriffen? Ich wollte ja eigentlich mal Menschen anders begegnen, Menschen helfen. Das hören wir bei den Bewerbungsgesprächen der angehenden Medizinstudenten ja immer wieder. Das verliert sich scheinbar irgendwann. Man versucht sich zu schützen, damit man das alles nicht so ganz nah an sich heranlässt, damit man nicht selber ausbrennt, wie es dann so schön heißt, was ja auch alles richtig ist. Aber wo geht auf diesem Weg eigentlich die Beziehung zum Patienten verloren oder zu dem, was man früher mal als Ideal hatte? Und das immer wieder erinnerlich zu machen, ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch nochmal klar zu machen, warum machst du diesen Beruf einfach? Du bist nicht nur ein Funktionserfüller, sondern du hattest mal eine ganz andere Perspektive. Und das ist schon mal ein erster Schritt, zum Beispiel im medizinischen Bereich, wieder ein Bewusstsein dafür zu erlangen, da ist noch mehr. Und das darf ich auch tun. Das kann ich auch tun, das möchte ich vielleicht auch tun. Im Bereich der Schulen, wie eben angedeutet, dieses Compassion-Projekt, das fand ich ein wunderbares Beispiel, dass überhaupt mal die Möglichkeit besteht, solche anderen Dimensionen erfahrbar zu machen, dass es sowas überhaupt gibt. Das kann sehr inspirierend sein für Jugendliche, denn sie brauchen im Himmelswegen ja immer noch Ideale und Vorbilder, an denen sie sich orientieren können, vielleicht sogar reiben können. Sie sagen, so möchte ich das machen oder so möchte ich es nicht machen oder ich versuche, meinen eigenen Weg zu finden. Aber solange diese Orientierung und diese Reibungspunkte nicht da sind, dann wird es willkürlich oder wahllos und das ist dann auch sehr schade. Und da ist zum Beispiel auch die Universität mit in einem Auftrag, hier solche Hilfestellungen zu geben, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, mal andere Konzepte hören zu können. Und da finde ich bei uns unheimlich viel Potenzial. Es könnte immer noch mehr sein, logischerweise. Aber hey, schon viel möglich. An anderen Universitäten gibt es sowas ja nicht.
Kurz nochmal zum Verständnis. Dieses Compassion-Projekt, von dem Sie sprechen, das ist das mit dieser Hitliste, die Sie unter anderem, die Sie da gerade beschrieben haben.
Nee, das ist bei den überwiegend süddeutschen Schulen eigenständiges Lernprogramm gewesen. Wir hatten uns im Nachklang an sehr viele Schulen angehängt und hatten diese Dimension mit erfasst. Da kann man eine Verbindung herstellen, aber wir haben halt nicht Untersuchungen gemacht vor dem Compassion-Projekt und nach dem Compassion-Projekt. Das ist ein anderer Arbeitsauftrag gewesen. Aber diese Dimensionen sind bei uns eben auch mit erfasst.
Das heißt, Sie haben gerade gesagt, Sie haben mit Militärangehörigen Forschung gemacht, Sie machen mit Schülern Forschung, aber Sie sind eigentlich Arzt, arbeiten im Krankenhaus und man sollte ja denken, Ihr Hauptforschungsgebiet sind Patienten, also kranke Menschen. Das ist gar nicht so, das ist ja eine sehr breite Basis im Ansatz.
Ja, das stimmt wohl.
Aber vielleicht bei den Patienten mal kurz geblieben. Erleben Sie denn Wirkungen von Spiritualität? Also, dass es Menschen schlecht geht und dann wird spirituell irgendetwas unternommen oder es wird etwas unternommen, was Spiritualität irgendwie erzeugen oder wieder hochholen kann. Und dann sehen Sie auch eine Verbesserung in der Situation des Patienten?
Kann ich natürlich immer nur auf Einzelfälle zurückgreifen. Wir hatten vor vielen Jahren mal Meditationsangebote verschiedenster Form gemacht mit Frauen, die Brustkrebs hatten. Und sehr faszinierend war zum Beispiel, wir hatten eine Widmer-Tee-Zeremonie gemacht im etwas rustikalen Stil, also sehr achtsam wird versucht, Tee aufzuschütten. Es wird eine gute Stimmung erzeugt in der Gruppe. Jeder hat also sehr schön seinen Platz vorbereitet, wo die Tasse steht. Und dann wird auch sehr behutsam der Tee ausgeschüttet. Man trinkt dann sehr bewusst und achtsam seinen Tee. Da war ich als Mann wieder irritiert. Um Himmels Willen, warum weinen die Frauen jetzt schon wieder? Hast du was falsch gemacht? War der Tee zu heiß? Und sagten die Frauen nachher, nein, ihnen sei aufgegangen, wie wunderbar das Leben sei. Und zwar nur durch Tee trinken. Das ist zum Beispiel etwas, was mit Achtsamkeit zu tun hat, eine säkulare Form der Spiritualität, dass man den Moment, den man eigentlich gerade hat, wertschätzen kann, dass man ihm auch eine Bedeutung geben kann. Wenn man dem aber keine Bedeutung gibt, dann läuft das Leben einfach nur munter vorbei, man merkt nichts davon und dann ist eigentlich auch der Zug irgendwann abgefahren, dass man nochmal innehalten kann. Und das ist immer ein Aspekt gewesen, dieser verschiedenen Formen der Praxis, sich zu entschleunigen, zur Ruhe zu kommen und fragen, halt, was mache ich hier überhaupt? Was ist überhaupt wichtig in meinem Leben? Und da, wie gesagt, hatten wir das zum Beispiel mit dem Tee trinken ausprobiert, denn das Gleiche kann man ja auch mit allen anderen Tagesaktivitäten machen, eine Bewusstheit dafür zu haben, das ist gerade meine Zeit, die kann ich auf einmal genießen. Oder einen anderen Fall, wir hatten wieder eine ganz simple Meditation mit Anfängern gemacht, wo wir nichts tun, schweigend nur vor der, in Anführungszeichen, weißen Wand sitzen und mal versuchen, halbwegs leer zu werden. Und eine Frau fiel mir auf, die dann strahlte, jetzt nicht mit einer Corona, sondern man sah in ihrem Gesicht, da passiert etwas. Und sie sagte nachher auch, ihr sei aufgegangen, dass sie eigentlich selber die Perle sei. Also, dass sie selber eine Bedeutung hat, nicht immer nur der Erfüllungsgehilfe oder die Erfüllungsgehilfe ihres Mannes sein muss, dass sie es auch darf, eine eigene Zeit zu haben, selber sich zu entwickeln und zu sagen, was ist mir eigentlich wichtig. Das fand ich auch sehr schön. Genau, das ist etwas, was mit diesem Themenumfeld auch zu tun hat. Es müssen nicht irgendwelche Erleuchtungserfahrungen oder irgendwelche Wunder dabei sein, dass auf einmal der Lahme wieder geht. Das mag es auch geben. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Es sind halt diese anderen, die etwas kleineren Dimensionen, die auf einmal bedeutsam werden für Patienten, was auch etwas mit Hoffnung zu tun haben. Zu wissen, in meinem Leben kann ich etwas hinterlassen, ich kann Spuren hinterlassen. Das war zum Beispiel auch in einer Untersuchung zu diesen spirituellen Bedürfnissen ganz wichtige Dimensionen, dass diejenigen, wo wir das Gefühl haben, die müssten eigentlich von uns getröstet werden, dass die eigentlich eine Rollenumkehr vorgenommen hätten, sagten, ich möchte gerne andere trösten. Ich möchte also aus meinem reichen Leben etwas mitteilen, damit es den anderen besser geht. Also die Generativitätsphase ist das. Man versucht das Gleiche mal im Altenheim zu machen, wo vielleicht jetzt mal wieder etwas salopp gesagt die Höhepunkte des Lebens schon vorbei sind. Und dort haben sehr viele der älteren Menschen auch gesagt, na, eigentlich habe ich solche Bedürfnisse gar nicht mehr. Ich würde ja eigentlich gerne, aber es interessiert sich gar keiner mehr für mich. Mhm. Und das Frustrierende oder das sehr Traurige daran, dass sie gerne etwas von sich geben wollten, was wieder eine Dimension in diesem Kontext ist. Aber wenn sie sagen, niemand hört mir mehr zu, dann ist es tatsächlich ein trauriger Lebensentwurf. Und dann hat es auch tatsächlich was mit dieser Resignation oder Depression zu tun. Mein Leben war nichts wert. Und das sollte eigentlich unseren Patienten und unseren älteren Menschen nicht passieren. Mhm. Da sind vielleicht auch wieder Möglichkeiten, dass man Modelle oder Module entwickeln kann oder Ideen entwickeln kann. Was machen wir eigentlich? Das kann das alte Erzählcafé sein, Das kann das Malen der Lebensgeschichte oder das Schreiben von Lebensbüchern sein. Da gibt es also viele Modelle, die schon ausprobiert worden sind, die natürlich jetzt nicht jedem zulachen, aber da kann man viel Kreativität auch entwickeln, da wieder bestimmte Dimensionen der Bedeutsamkeit hineinzubekommen. Weil der Wunsch ganz dezidiert auch bei den älteren Menschen und auch bei den Kranken da war. Auch bei den chinesischen Patienten.
Aha.
Wo wir gesagt haben, das sind alles Agnostiker-Atheisten, die haben garantiert nichts mit dem Thema zu tun. Sehr wohl haben sie auch. Ach, die unterscheiden sich gar nicht dramatisch von unseren deutschen Patienten.
Das ist ja sehr faszinierend, dass man nicht einfach nur von seiner eigenen Kultur, die man im Kopf hat, immer ausgeht, sondern einfach mal sagt, wir nehmen mal ganz bewusst eine andere Gruppe von Menschen, die uns ja quasi auch fremd ist und versuchen es trotzdem und gleiche Ergebnisse kommen dabei.
Ähnliche Ergebnisse.
Ähnlich, sagen wir mal so, ja.
Wir hatten etwas Ähnliches mal mit arabischen Muslimen gemacht. Ein Kollege ist extra dann zu uns rübergekommen. Der hat unseren Fragebogen auch bei sich eingesetzt in der Übersetzung. Und die Ergebnisse waren sehr, sehr positiv für die arabischen Muslime in allen Bereichen. Und da waren wir etwas frustriert, weil die deutschen Patienten doch ganz dramatisch in ihren Scores abgefallen sind dabei. Und was peinlich berührt hier, wie erklärt man dem denn? Ja, sehr kulturelle Unterschiede, klar. Aber sobald wir dann adaptiert hatten auf ähnliche Level, dass also die Religiositätslevel in den Kategorien auch angeglichen worden sind, dann waren die Ergebnisse doch etwas ähnlicher. Also wir haben tatsächlich einen kulturellen Unterschied, der auch teilweise mitbedingt ist durch die Aufklärung, die Freiheit zu sagen, nö, das interessiert mich gar nicht, will ich auch gar nicht wissen. Und das war auch sehr hellend, solche anderen Perspektiven mal wahrzunehmen. Wir gehen Menschen aus anderen Kulturkreisen mit dem gleichen Themenumfeld eigentlich um. Das fand ich toll. Man lernt viel mit solchen Kooperationen.
Ja, mit Sicherheit. Das ist kann ja eigentlich nur gerade auch sich, Sie werden ja sicherlich, Sie sagten ja gerade auch eingangs, dass es eine noch relativ junge Disziplin ist in Deutschland. Sie werden ja auch viele, Gegner haben oder Leute zumindest, die sehr kritisch darauf gucken und sagen, was ist das denn, was machen die da eigentlich? Ach, die forschen da nur im eigenen Saft. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die da produzieren. Das ist alles nicht wissenschaftlich, was sie da treiben. Und je objektiver man da herangeht und eben auch zeigt, ja, wir müssen nicht Kaninchen aus dem eigenen Stall nehmen, das geht auch mit dem vom Nachbarn, also auch im Bild gesprochen, dann hat man natürlich schon auch Wirkmechanismen beschrieben, die allgemeingültiger sind und die sich dann auch einer kritischen Kontrolle, die ja dabei standhalten.
Ja. Interessanterweise haben sich sehr viele Kollegen aus auch dem asiatischen Raum gemeldet, aus dem arabischen Raum, die dort Kooperationsprojekte haben wollten, wo die gleichen Instrumente, die von uns entwickelt worden sind, auch eingesetzt werden. Und dort kann man jetzt auf einmal solche Vergleiche machen. Was ist kulturbedingt, was ist religionsassoziiert oder was ist tatsächlich Common Ground für all die Patienten weltweit? Und da haben wir mittlerweile einige Bereiche, können wir definieren. Das scheint unabhängig zu sein. Das ist wieder der alte Klassiker. Ich möchte in Ruhe aufatmen können. Ich möchte inneren und äußeren Frieden finden können. Ich möchte Sinn und Bedeutung haben. Das sind wirklich ganz simple Klassiker. Es hat nichts mit Religion zu tun. Deswegen würden auch die meisten Religionskritiker sagen, ja, das verstehe ich auch. Stimmt. Und das war auch unser Ziel, dass wir versucht haben, diese Schubladen, die dahinter stecken können, mal sehr schön zu beschriften, dass man sehen kann, das hat erstmal primär nichts mit Religion zu tun. Es kann also jeder mitmachen, auch die Agnostiker können sich dort wiederfinden. Wir haben extra Instrumente entwickelt, wo diese Patientengruppe auch mit erfassbar sind. Das funktioniert und auf einmal meckert keiner. Selbst bei der Bundeswehr hat keiner ernsthaft gemeckert.
Erleben Sie denn, dass diese Therapieform sich langsam fortsetzt und auch in der Fläche Wirkung entfaltet? Bekommen Sie Anfragen von Häusern, Krankenhäusern, die sagen, wir würden da gerne eine Abteilung oder zumindest einen Spezialisten für haben. Kann er sich bei Ihnen ausbilden lassen?
Das ist keine Therapieform. Das wäre ein Missverständnis.
Ah, okay.
Es geht darum, eine Wahrnehmung für eine andere Seite des Patienten, die ihm im Umgang mit seiner Krankheit wichtig sein könnte, zu unterstützen oder Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Perspektiven es für ihn geben könnte. Also das ist ein sehr sensibler Prozess. Wie gelingt es eigentlich beim Patienten, eine Tür aufzumachen, die vielleicht schon etwas angelehnt ist oder offen ist? Und da kann man ihm viele Möglichkeiten zeigen, an was er sich später vielleicht halten könnte. Im klassischen Krankenhaus ist der Patient nur relativ kurz da. Da kann man nicht so wahnsinnig viel bewegen. Deswegen sind dann halt Ärzte und Pflegende vielleicht auch in der Rolle, bestimmte Richtungen weisen zu können oder Dinge zu ermöglichen, kreative Prozesse vielleicht beim Patienten selber anzustoßen. Und einige Patienten, da ich jetzt nicht mehr sehr viele habe, nämlich keinen mehr, seitdem ich jetzt nur noch Universitätsprofessor bin, haben das auch im Nachhinein berichtet, dass sie versucht haben, diese Impulse, die sie da bekommen haben, aufzunehmen und weiterzuverfolgen. Und diesen Anführungszeichen Weg jetzt für sich zu gehen und Dinge anders zu machen, sich verändern in ihren Lebensmöglichkeiten. Das klappt wohl bei einigen durchaus. Daraus jetzt gleich schon wieder ein Therapieprogramm zu machen, das fände ich, glaube ich, nicht so schön.
Okay. Wie nehmen die Studierenden das auf, was sie denen, also wenn sie, die werden ihnen ja auch das so erzählen, wahrscheinlich in ähnlicher Weise.
Na, sehr unterschiedlich. Mhm. So ähnlich wie in der ganz normalen Ärzteschaft eigentlich auch auf den größeren Tagen. Und da gibt es eine interessierte Gruppe und es gibt eine andere Gruppe, die sagt, oh, ist gerade nicht mein Ding, ich interessiere mich für was ganz anderes, was okay ist. Das kann doch ein Entwicklungsprozess sein. Ich finde es schon mal gut, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass Studenten das Thema hören können, dass sie sich vielleicht später daran erinnern, stimmt, das war bedeutsam. Das könnte jetzt auch für meinen Patienten bedeutsam sein. Damit ist, glaube ich, schon sehr viel erreicht, wenn man überhaupt eine gewisse Offenheit für andere Themenstellungen bekommen kann. Und wenn es sich natürlich um Promoventen handelt, die sich ganz gezielt jetzt auch auf so ein Thema stürzen, ist es natürlich auch wieder ein Selektionsprozess und ein Wahrnehmungsbias auf meiner Seite. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Studenten, die das Thema genauso doof finden, wie viele andere Ärzte auch.
Aber wenn man mal dieses, ja, man macht das, um etwas anderes zu erreichen, vielleicht mal ins Auge nimmt. Sie haben ja gesagt, die Spiritualität in Ihrem Titel wird eingepackt von der Lebensqualität und dem Coping. Lebensqualität und Coping sind sicherlich zwei Begriffe, die für eine Arztpersönlichkeit sehr wichtig sind, auch für das Individuum selber. Also viele Ärzte verschleißen sich ja sehr schnell, weil die 40 Stunden Wochen wäre schön wahrscheinlich, in Häusern, Krankenhäusern oft gar nicht die Seltenheit sind. Und diese Balance zwischen Privatleben, Familie, aber auch das Dasein für die Patienten, die Verantwortung für die Patienten zu tragen und das tatsächlich auch zu Tages- und Nachtzeiten, auch eine schwierige Balance ist. Und ich denke, Coping und Lebensqualität gehen doch da in die gleiche Richtung, oder vertue ich mich da?
Nee, ist richtig. Es gibt einige frustrierende Untersuchungen, da hatten jetzt einige Kollegen mal versucht, die klassischen Lebensqualitätsinventare auf Ärzte anzuwenden, wo zum Beispiel bei depressiven Patienten ein bestimmter Score rauskommt, der auf einmal bei den ärztlichen Kollegen genauso im Ausmaß war, wo sie gesagt haben, naja, dann ist ja streng genommen der Arzt ähnlich wie der depressive Patient, den wir behandeln müssen. Weil die Burnout-Rate bei einigen Ärzten durchaus höher ist, auch die Alkoholismusrate ist mit einer hohen Dunkelziffer auch nicht ganz unerheblich. Also da ist ein Ausgebranntheitspotenzial bei vielen ärztlichen Kollegen auch selbstverständlich da. Darum geht es auch wieder, wie gelingt es eigentlich, da die Balance zu halten, dass ich mit meinem privaten Leben und meinem beruflichen Leben eine sinnvolle Ausgeglichenheit hinbekommen kann. Dass das Leben noch Spaß macht, mein normales Leben Spaß macht, mein Beruf aber immer noch Spaß macht. Und das ist relativ schwierig. Mhm. Dort gibt es jetzt einige Modelle, zum Beispiel aus dem Bereich der Achtsamkeitsmeditation, wird bei vielen Ärzten jetzt in bestimmten Einrichtungen oder Häusern wird so etwas angeboten. Einige scheinen davon wirklich zu profitieren, nochmal innen zu halten zu können, zu reflektieren, halt, stopp. Es könnte zum Beispiel auch ganz konkret aussehen, ich muss nicht in den nächsten Patientenraum hineinrennen, ich kann auch erstmal vorher innehalten vor der Tür, nur wenige Sekunden nochmal durchatmen und nochmal zu sagen, halt, stopp, ich begegne jetzt diesem Patienten, dem will ich mich jetzt widmen und ich versuche das Ganze, was mich eben belastet hat, mal hinter mir zu lassen. Ich kann mich dem später wieder zuwenden. Das sind zum Beispiel auch einfache Module oder Modelle, wie man diese Dinge versuchen kann, auch in den ärztlichen Alltag zu implementieren. Was wieder ein Lernprozess ist, nicht jeder möchte das. Mhm. Einige finden sich, glaube ich, sehr heroisch, wenn sie nochmal mit Blaulicht die ganze Zeit auf Station herumrennen können und lass mich durch, ich muss gerade retten. Das funktioniert auf Dauer nicht wirklich.
Es ist natürlich so ein bisschen das Selbstbildnis für manche Ärzte, glaube ich. Dieses lass mich durch, ich muss retten. Das ist cool. Lasst ihn mir.
Ich hoffe, es ist mir jetzt niemand sauer, wenn er sich erkennt da drin.
Naja, nur wer dem Schuh passt, der zieht ihn sich an, so heißt es ja. Lebensqualität, Spiritualität und Coping. Wir haben diese drei Begriffe jetzt relativ gut schon abgedeckt, denke ich. Oder haben wir da noch wesentliche Aspekte vergessen?
Ach, das gibt viele Bücher zum Thema zu füllen, aber ich glaube, eine Kurzgeschichte tut's auch.
Ein anderes Thema ist ja die Misteltherapie. Das hatten Sie auch eingangs schon mal gesagt, dass Sie da forschen. Und Sie hatten, das ist jetzt ein paar Monate her, um Weihnachten herum standen Sie auf unserer Homepage. Da hieß es, dass Sie in einer besonderen Ausgabe eines Wissenschaftsmagazins The Science of Christmas veröffentlicht haben. Das fand ich ja irgendwie ganz witzig vom Thema her. Was ist das und wie ist es dazu gekommen?
Also wir hatten schon früher viel Untersuchungen zum Thema klinische Studien zum Thema Mistel gemacht. Und mit dem Thomas Ostermann hatte ich jetzt zwei große Meta-Analysen gemacht, wo es darum geht, welche Auswirkungen auf die Lebensqualität und auf das Überleben haben Patienten, die Mistelextrakte nehmen im Vergleich zu konventioneller Therapie oder normalen Kontrollgruppen. Und die hatten wir auch ganz gut veröffentlicht, waren wir auch sehr stolz darauf. Und dann haben wir auf einmal eine kleine Studie nochmal nachgeschoben und auf einmal hat diese kleine Studie, wo wir gedacht haben, das ist sowas wie, eben eine kleine Studie. Schön, dass es die gibt, aber dass die auf einmal so eine Beachtung gefunden hat, hat uns doch sehr verwundert, weil wir die anderen großen Studien natürlich viel, viel interessanter und viel, viel besser fanden. Ich weiß auch nicht, vielleicht war es die Weihnachtsausgabe.
Naja, aber es ist ja durchaus, also das klingt so ein bisschen wie, da machen wir mal die lustigen Sachen aus dem Jahr, so eine Art Potpourri irgendwie, aber klar, hier zum Beispiel das genannte Rotwein bei der Bekämpfung von Cholesterin war da ein Thema oder das Einkaufsverhalten an Feiertagen und die Wirkung von Vitamin D bei Autoimmunerkrankungen oder das Fahrverhalten im Winter, also schon so ein bisschen populistische Themen, aber ich denke schon mit einem ernsten wissenschaftlichen Hintergrund. Also auch Ihre Studie ist da sicherlich vollständig anerkannt.
Ist sie auch, ja. Wir haben auch von außen sehr interessante Rückmeldungen bekommen, wo wir ganz irritiert waren, dass diese relativ kleine Studie doch scheinbar mehr Impact hatte in der Bewusstheit von einigen Forschern als unsere größeren Studien, wo wir gedacht haben, Mensch, schaut doch mal diese an, die ist noch viel interessanter.
Vielleicht lesen die auch lieber solche Weihnachtsmagazine als die Standard-Veröffentlichungen.
Ja, die nächste Publikation kommt in die Bäckerblume, damit dann noch mehr Aufmerksamkeit.
Aber wie ist denn das mit der Misteltherapie? Manchmal ist es irgendwie, klingt es so, als wenn das Nonplusultra wäre. Und dann wieder hört man, ach, das ist ja noch nicht mal wissenschaftlich belegt, das ist ja. Da muss man viel dran glauben. Vielleicht ist es dann auch einfach der Glaube, der da hilft. Warum glaubt die Wissenschaft oder glauben Sie, dass Misteln eine Wirkung haben bei Krebspatienten, also eine positive Wirkung auf den Verlauf der Krankheit?
Also ein Problem wird natürlich immer sein, dass wir mit Studien arbeiten, die teilweise etwas älter sind, auch mit den gängigen Chemotherapiemodellen nicht mehr so wahnsinnig viel gemeinsam haben. Insofern historische Kontexte ist immer mit zu berücksichtigen. Aber das ist schwer daran vorbeizukommen, dass es sehr viele Studien gibt, die doch deutlich positive Ergebnisse haben. Immer mit dem Störfaktor, dass die Methodologie teilweise ein bisschen besser sein könnte. Aber selbst die wenigen Studien, die eine recht gute Qualität haben, kommen auch zu positiven Ergebnissen. Also irgendwie scheint was dran zu sein. Und wenn man halt dann Patienten begegnet, die lange Zeit Tumoren haben und die überwiegend auch mit Mistel relativ gut klarkommen, dann kommt man schon ins Nachdenken. Mhm. Also bei mir in der Familie ganz konkret, wo nach die erste Chemotherapie schon nicht mehr funktioniert hat und dann sofort ein Schlaganfall dahinterher kam, dann war halt nur noch die Möglichkeit, eine Misteltherapie zu machen. Und das ist jetzt schon einige Jahre her und es läuft immer noch gut. War es jetzt nur die Mistel oder war es die einmalige Chemotherapie, die versucht worden ist, die nicht geklappt hatte? Man kommt auf jeden Fall ins Grübeln. Da ist möglicherweise doch eine ganze Menge dran, was ich gar nicht erwartet hätte, was man durchaus auch wahrnehmen kann. Fragt man die Patienten über Details, die sie vielleicht gar nicht so wissen, dann sagen die, irgendwie ist mir aufgefallen, wir haben im Winter weniger Infekte. Also da ist tatsächlich auch eine Motivation, die man auch bei Patienten wahrnehmen kann. Das berühmte, ich fühle mich irgendwie innerlich erwärmter, was man verbesserten Hautdurchblutung zum Beispiel einhergeht. Auch das ist ein Indikator dafür, irgendwie passiert bei den Patienten etwas, dass sie sich besser fühlen. Hinsichtlich der Lebensqualität, glaube ich, würde keiner mehr ernsthaft bestreiten, dass dort viele gute positive Effekte zu sehen sind. Ob die Patienten alle jetzt länger leben, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Da gibt es zwar auch Studien, die da Hinweise zu geben, aber die sind auch durchaus noch umstrittener. Aber ganz klar ist, die mentalen Prozesse, die scheinen sich tatsächlich günstiger bei den Patienten zu entwickeln. Zurück zur Eingangsfrage, ist das alles Prinzip Hoffnung? Weil das kann man ja nicht ausklammern, dass der Patient auf einmal das Gefühl hat, für mich macht der Arzt noch etwas ganz Besonderes. Das ist etwas Ungewöhnliches, was ja nicht jeder Patient bekommt. Also bin ich irgendwie schon gleich auf der positiven Seite. Ich fühle mich besser. Boah, für mich wird was Tolles gemacht. Die Mistel. Ich habe auch was darüber gelesen. Ich muss auch selber mich spritzen. Also er ist auch selber engagiert. Insofern, das ist sicherlich auch eine Komponente, die mit ein Wirkfaktor ist, der aber eben nicht alles alleine erklärt. Dafür sind halt die Langzeitwirkungen doch in den vielen Fällen durchaus interessant genug, dass da mehr dran sein müsste. Aber es ist auch wahnsinnig schwer, gute Studien zu dem Thema zu machen. Die kosten wahnsinnig viel Geld und die meisten Hersteller können es sich nicht mehr leisten. Und deswegen muss man halt versuchen, mit kleineren Studien gute Ergebnisse hinzubekommen. Und die sind dann nicht immer so ganz überzeugend, weil die eben kleine Studien sind mit vielen Schwächen. Fängt schon damit an, dass viele Patienten sich nicht mehr randomisieren lassen möchten. Geht man damit ins Ausland?
Das müssen wir vielleicht erklären, randomisieren. Das heißt, das ist nicht sicher, ob man das Präparat bekommt oder ein Placebo. Genau. Also ein wirkungsloses, von dem man nur glaubt, dass es das wirkt.
So könnte man also viele von diesen methodischen Problemen versuchen zu umgehen. Einige gehen jetzt schon ins Ausland, machen dort ihre Studien, weil halt die Erwartungshaltung auch gar nicht von den Patientenseiten so groß sind. Oder dass die Ärzte sagen, naja, wir wissen ja schon, dass die Mistel gut ist. Das kann man versuchen dann auszugleichen. Dort findet man dann eben im Ausland positive Ergebnisse in Studien mit Misteln, die man nicht erwartet hätte.
Wie ist denn der gedachte Mechanismus oder gibt es das überhaupt, eine Vorstellung davon, wie es jetzt wirkt? Also beim Tumor, jetzt mal ganz naiv und aus Laiensicht, das ist irgendein Stückchen Gewebe, was sich anormal verhält und man kann es rausschneiden, das ist diese chirurgische Lösung. Oder man bekämpft es irgendwie durch die Chemotherapie so gezielt, dass man, keine Ahnung, die Nahrungsversorgung dieser Zellen unterbindet oder sie sonst wie zerstört, weil sie besondere Merkmale tragen, die andere Körperzellen nicht haben, versucht man an diesen Stellen anzugreifen und dann eben chemisch die chemische Keule dann drauf zu werfen. Was macht denn die Misteltherapie? Geht die auch direkt an diese Zellen heran oder ist das eher was Gesamtkörperliches, was da passiert?
Zuerst mal, wenn ein Patient behandelt wird, dann hat er die klassische Phase durchlaufen, sein Tumor ist operiert, er hat vielleicht schon seine Chemotherapie bekommen und es kommt in der Nachherphase, wo das Immunsystem wieder motiviert werden soll, wach zu sein, etwas zu tun, dann kommt in den meisten Fällen die Misteltherapie zum Tragen. Mhm. Das heißt, dann ist der Tumor ja theoretisch schon weg, wenn noch irgendwelche Restzellen vielleicht später kommen sollte, dann hofft man, dass das Immunüberwachungssystem durch die Mistel motiviert wird. Aha. Also man findet immunstimulierende Effekte, die man auch in vitro finden kann. Man findet im Tierversuch auch ähnliche Effekte. Man findet Zelltodphänomene, die im Reagenzglas wunderschön funktionieren, aber nicht, wenn man dem Patienten die Mistel unter die Haut spritzt. Dann geht der Mistelinhaltsstoff irgendwo auf Wanderschaft und trifft dann den Tumor, macht den dann kaputt. Nee, so funktioniert es eben nicht, weil die Mistellektine als einer der wichtigen Inhaltsstoffe, die binden sich sehr früh an Oberflächen, Glykoproteine und dann sind die erstmal für einige Zeit weg. Die können sich zwar auch wieder lösen, aber das scheint nicht so der klassische Mechanismus zu sein. Spritzt man allerdings Mistelextrakte direkt in einen Tumor rein, dann kann natürlich der Tumor über diesen apoptotischen, also Selbstmordmechanismus, Zelltod durchaus ausgelöst werden, aber das scheint auch nicht ewig zu funktionieren. Ich glaube, da sind noch ganz, ganz viele große Rätsel. Wie funktioniert die Misteltherapie eigentlich wirklich? Aus dem Reagenzglas weiß man, Immunmodulation findet statt. Es findet eine Aktivierung des verschiedensten Kompartimente des Immunsystems durchaus statt. Auch Zelltodmechanismen sind beschrieben. DNA-Schutzmechanismen, also für die Nachherphase, sind auch beschrieben. Und irgendwie hängt dann noch die Lebensqualität mit da drin. Prinzip Hoffnung mag auch da drin sein, aber da ist noch mehr dahinter. Also ich finde es nach wie vor recht schwierig zu sagen, was ist der dezidierte Wirkmechanismus von Mistelextrakten? Gerade weil es eine Summe von verschiedenen Bestandteilen ist, die alle zum Tragen kommen können.
Ich kenne die Mistel aus den Asterix- und Obelix-Heften, wo mit der goldenen Sichel der Druide irgendwas vom Baum schneidet und dann den Zaubertrank daraus bereitet. Das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht der Grund gewesen sein, warum man sich der Mistel zugewandt hat. Wie ist man denn überhaupt auf diese Pflanze gekommen als Krebsbekämpfungsmittel? Was es ja nicht ist, was Sie gerade gesagt haben. Es ist ein Immunabwehr anregendes, nicht unbedingt Krebsbekämpfungsmittel.
Ja, also was die Asterix-Macher wirklich exquisit gut gemacht hatten. Sie hatten den alten Plinius gut gelesen, denn genauso hat er es beschrieben. Aber diese Wirkprinzipien, die damit unterstellt war, dass die Mistel gegen alles gut ist, die haben sich im Laufe der vielen Jahrhunderte irgendwie nicht so ganz bewahrheitet.
Also sie gilt seit jeher als Heilpflanze, kann man das so sagen? Ja. Also ein althergebrachter als Heilpflanze.
Alles Heilende, so alles, wurde sie zum Beispiel auch genannt. Sie wurde auch eingesetzt bei Lepra. Gut, in der indianischen Medizin kennt man es durchaus auch als Wehenmittel. Da funktioniert die Mistel scheinbar auch. Aber das ist natürlich nicht die klassische Indikation. Aber es war eigentlich Rudolf Steiner, der die Mistel als Krebsspezifikum empfohlen hatte. Mhm. Nach einer bestimmten Form der Aufbereitung, die so formuliert ist, dass die Hersteller, die alle sehr eigen interpretiert hatten, dementsprechend unterscheiden sich auch die Herstellungen der jeweiligen Mistelextrakthersteller auch sehr deutlich.
Also die berühmte Messerspitze, die dann bei jedem unterschiedlich ausfällt, oder was?
Ja, denn auf der anderen Seite, jedes der Präparate hat auch Wirkpotenziale. Und es gibt auch zu den meisten großen Präparaten gibt es auch interessante Studien, die irgendwie zeigen, das scheint auch zu funktionieren. Die wichtigen Inhaltsstoffe sind ja auch in fast allen Misteln ähnlich verteilt, mit teilweise natürlich schon Unterschieden. Aber da von der Herstellung scheint irgendwie was angekommen zu sein von den Prozessen.
Nimmt man denn immer dasselbe? Also nimmt man die Blätter, die Blüten, die Stängel oder ist das auch, je nachdem, wer es gerade macht, unterschiedlich?
Ja, es macht erstaunlicherweise jeder ein klein wenig anders. Tun wir mal die zwei großen Unterscheidungen aufmachen. Die phytotherapeutischen Hersteller, die ernten überwiegend den Wintersaft. Da sind also dann die weißen Beeren mit da drin. Die Blätter sind mit drin und teilweise noch etwas vom Gestänge. Während die anthroposophischen Hersteller, die machen einen Mischsaft aus einer Sommerernte, wo dann also keine Beeren drin sind, und der Winterernte, die werden dann vermischt oder verwirbelt und dann besonders hergestellt. Und dadurch würde dann das Medikament entstehen. Dann nehmen sie auch noch unterschiedliche Wirtsbäume, die angeboten werden, also zum Beispiel Mistelpräparat von Apfelbäumen oder von Kiefern, während die phytotherapeutischen Hersteller meistens von Weiden die Misteln geerntet haben. Also auch da gibt es ganz deutliche Unterschiede. Ob die sich jetzt aber alle tatsächlich dramatisch hinsichtlich der Wirkprozess unterscheiden, dazu gibt es keine ernsthaften Vergleichsstudien, weil das natürlich aus nachvollziehbaren Gründen keiner so wirklich will. Weil es ja darum geht, dass das eigene Präparat Gutes ist, dass das stimmen kann.
Okay.
Dann gibt es da also doch deutliche Unterschiede. Und das hat dann teilweise auch die Historie mitbestimmt, dass Steiner sehr früh empfohlen hat, Patienten so zu behandeln mit einem speziell hergestellten Mistelextrakt. Es lagen also sehr früh Erfahrungen vor. Und dann ist die klassische In-vitro-Forschung erst sehr, sehr spät in den frühen 80ern und 90ern begann eigentlich erst die klassische Forschungsphase, was vorher schon längst in der Anwendung war, nachzuarbeiten.
Also Sie sagen In-vitro im Gegensatz zu In-vivo, was heißt das? In-vivo im Menschen, ja. Also in der Anwendung sozusagen, und In-vitro im Labor, im Reagenzglas. Ja. So. Und man hat also erst gemerkt, am Menschen funktioniert das irgendwie, ohne zu wissen warum, und hat das dann sozusagen ins Labor übernommen, um das nachzubauen, nachzukontrollieren. Und das,
ich glaube, hatte was mit Zulassung zu tun. Okay. Dass natürlich irgendwann die Hersteller auch in der Pflicht waren, nachzuweisen, dass ihre Produkte sicher und wirksam sind. Okay. Und dann war natürlich auch der Zwang da, gute Studien zu machen.
Mhm.
Deswegen nicht, wie das heute üblich ist, wir machen erst die Grundlagenforschung und dann kommt die Anwendung beim Patienten. Es war bei der Misteltherapie genau andersrum.
Mhm. Aber da hat sich schon Wirkung gezeigt. Also man hatte schon irgendwie Belege, dass man davon ausgehen könnte, ja, aus dem, was die Alten berichtet haben oder die Indianer oder wer auch immer mit der Pflanze Erfahrung hatten, da ist auch was dran.
Das waren die anthroposophischen Ärzte, die sehr früh nach Steiners Empfehlung auch versucht haben, Mistelpräparate selber herzustellen. Das war wirklich sehr faszinierend, sehr rührend, auch zu sehen, was dort für kreative Ideen waren, wie stellt man das überhaupt her, dass die Forschungsimpulse hatten, wie muss man es eigentlich umsetzen, diese teilweise sehr kryptischen Angaben, wie man nur die Mistel herstellen muss, damit die das volle Potenzial entfalten. Und dass sie auch sehr früh dann versucht haben, Patienten damit zu behandeln. Also ich glaube, diese begeisterte Aufbruchsstimmung, die hat auch mit etwas zur Wirkung beigetragen. Und bei einigen Präparaten war natürlich auch die Verunreinigung, jetzt mal sehr böse gesagt, in der Frühphase, was Gott sei Dank heute so nicht mehr ist, durchaus auch mit ein Teil der interessanten Wirkung, dass die Patienten sehr stark darauf reagiert haben. Das ist natürlich heute nicht mehr.
Gibt es irgendeine Erklärung, warum der Herr Steiner das so kryptisch formuliert hat? Konnte er es nicht besser oder steckt da eine gewisse Idee dahinter?
Er hat natürlich auch Anregungen den ärztlichen Kollegen gegeben, beziehungsweise auch den Herstellungen. Er hat auch ganz dezidiert darauf hingewiesen, das sind meine Ideen, aber versucht das weiterzuentwickeln. Mhm. Versucht die Ideen aufzugreifen. Versucht es auch ernsthaft zu beforschen, auch mit den klassischen Methoden. Und deswegen hat er halt nicht ein großes Kochbuch geschrieben, wo dezidiert drin steht, so müsst ihr es machen nach diesem Rezept und dann wird die Welt glücklich. Das hat er so nicht gemacht.
Und jetzt nehmen Sie, wenn Sie Mistelforschung betreiben, nehmen Sie von verschiedenen Anbietern ABC-Präparate, teilweise die Wintermischung, teilweise die Sommermischung und nehmen dann meinetwegen Zellen und geben diese Präparate auf die Zellen und schauen, was passiert. Oder wie stelle ich mir Ihre Arbeit vor?
Na, diese Arbeit brauchen Sie sich jetzt gar nicht mehr vorzustellen. Die ist schon vor längerer Zeit abgeschlossen. Ich mache also keine aktive Mistelforschung mehr. Mhm. Das ist schon einige Jahre her, aber genauso ist es gewesen. Das begann in Aachener Zeit, dass ich versucht habe, im Reagenzglas auch Chemotherapie zu simulieren und bestimmte Phänomene untersucht habe, damit erstmal dieser psychologische Effekt auch wegfällt. Dass man sagt, der Patient hat ja dran geglaubt und deswegen ist es so. Mhm. Und deswegen begann meine Forschungsaktivität mit Mistel ausschließlich im Reagenzglas und da waren so viele interessante Phänomene zu sehen, dass dann irgendwann auch der Sprung gekommen ist, lässt sich das übertragen auf eine klinische Situation, beziehungsweise warum ist es so schwer, das, was im Reagenzglas so eindrucksvoll ist, in der klinischen Alltäglichkeit auch zu reproduzieren. Und da ist auch tatsächlich dann die Krux, dass diese beiden Systeme nicht eindeutig übertragbar sind. Dass also Reagenzglasphänomene nicht beim Patienten so wiederholbar sind. Mhm. Also der Zelltodmechanismus, der kommt bei der klassischen Anwendung kaum zum Tragen. Man muss schon in den Tumor hineinspritzen oder in Kompartimente hineinspritzen.
Das, was wir da eingangs oder zwischendurch besprochen haben, diese Arbeit, das war ja eine sogenannte Meta-Analyse. Das heißt, da haben Sie geschaut, was andere Forscher berichtet haben und haben versucht, diese Ergebnisse zusammenzutragen.
Genau, ja.
Das heißt, Sie haben da nicht selber an der Laborbank gestanden, sondern haben die Ergebnisse anderer Leute zusammengetragen, interpretiert. Aus welchen Ecken der Welt kommt das denn, diese Forschung?
Überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum. Die meisten Studien aus Deutschland und aus der Schweiz, ganz wenige aus Österreich. Da findet man eigentlich auch die meisten. Das ist ja im Prinzip auch sind die Ursprungsländer der Misteltherapie. Es gibt wenige Studien, die zum Beispiel in Südkorea gemacht worden sind. Dort sind überwiegend aber In-vitro-Experimente gemacht worden. Es gibt ganz, ganz wenige Studien, die aus dem brasilianischen Raum kommen. Aus Ägypten gibt es auch einige Studien. Das sind aber im Prinzip die exportierten Produkte, die aus dem europäischen Kontext kommen oder dort angewendet werden.
Also in der chinesischen Medizin spielt es keine Rolle. Die sind ja sehr kreativ mit allen möglichen, was man so finden kann, auch therapeutisch oder medizinisch wirksam umzugehen.
Also zumindest nicht in dem Sinne. In anderen Ländern gibt es andere Mistelarten, die nichts mit unserem Viscum album zu tun haben, die dort auch angewendet werden. In der Veterinärmedizin, wie eben angedeutet, gab es historische Untersuchungen oder auch mit Hunden gab es Untersuchungen. Aber die koreanische Mistel, auch eine Viscum Album Coloratum, das ist diejenige, die der europäischen weißbeerigen Mistel noch am ähnlichsten ist. Und da findet man zumindest in den In-vitro-Experimenten sehr ähnliche Untersuchungsergebnisse. Also da scheint dann auch das größte Potenzial da zu sein, dass die Kollegen vielleicht mal eigenständige Präparate entwickeln würden. Aber meines Wissens ist das bis heute nicht so erfolgt. Dazu ist es irgendwie auch zu billig. Denn man verdient sich ja keine goldene Nase mit der Misteltherapie.
Ist das ein Grundproblem, dass Medizin auch immer ein Wirtschaftsfaktor ist und sich irgendwie rechnen muss?
Ja, selbstverständlich muss sich die Medizin rechnen. Ein Krankenhaus ist ja auch erstmal ein Wirtschaftsunternehmen, was einen karitativen Aspekt hatte. Aber die Mitarbeiter, die da sind und die Strukturen müssen ja irgendwie auch erhalten werden. Das kann man selbst mit dem besten Wollen nicht komplett raus ignorieren. Mhm. Und das gilt natürlich auch für Hersteller aus dem grünen Sektor gilt das ganz genauso. Die müssen natürlich auch schauen, dass ihr Umsatz stimmt, dass ihr Unternehmen überhaupt laufen kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihre Geldflüsse auch wieder da sind. Und die Misteltherapie ist eigentlich relativ billig. Das sind also so wahnsinnig große Sprünge nach oben, also auch kaum drin. Und die Qualitätsansprüche, die sind natürlich auch immer höher geschraubt. Die Studienansprüche werden auch immer höher geschraubt. Das ist einsehbar, dass viele der Mistelhersteller es sehr schwer haben. Und einige haben ja durchaus auch schon aufgegeben aus anderen Bereichen der Misteltherapie, weil sie es einfach so nicht mehr leisten können. Dafür sind die zu klein.
Sehen Sie eine Zukunft in der Therapieform?
Ich sehe sie immer noch. Es gibt ja immer noch 2 bis 3 große Mistelpräparate, die immer noch auf dem Markt sind, die es allerdings auch schwer haben. Da sehe ich immer noch ein großes Potenzial. Da ist, es wäre auch sehr schade, wenn die vom Markt verschwinden würde, gerade weil einfach noch zu viele zusätzliche Möglichkeiten mit den Mistelpräparaten möglich sind, einer zusätzlichen Unterstützung für den Patienten. Also das sollte ein Baustein sein in einem therapeutischen Konzept. Die Misteltherapie ist kein allein heilendes, pflanzliches Produkt. Das wäre, glaube ich, auch ein Missverständnis.
Aber sie wird ausschließlich in der Krebstherapie eingesetzt und nicht für andere Situationen.
Nee, es gab mal einige Zeit, dass sie als blutdruckregulierendes Bestandteil in verschiedenen Präparaten drin war. Das hat sich aber relativ schnell verflüchtigt, weil da die Effekte gar nicht so dramatisch sind, dass man die ernsthaft in Erwägung ziehen sollte. Es gab einige Präparate, die auch bei arthritischen oder arthrotischen Beschwerden auch benutzt worden sind. Da waren die Effekte auch sehr interessant, aber die haben sich irgendwie auf dem Markt auch nicht gehalten. Scheinbar war es da nicht so attraktiv.
Sie sind am Lehrstuhl für unkonventionelle Medizin.
Integrative Medizin ist immer gut.
Integrative und anthroposophische Medizin. Da ist ja das, was wir jetzt besprochen haben, also die Spiritualität, das Coping, die Lebensqualität, die Misteltherapie. Das sind einzelne Aspekte. Dieser ganze Lehrstuhl macht ja sicherlich noch mehr. Sind Sie auch noch in weitere Forschungsvorhaben da eingebunden?
Wir kooperieren irgendwie alle miteinander und helfen uns auch untereinander.
Das ist ja auch gut so.
Das Schöne ist aber, dass jeder seinen Arbeitsbereich hat, den er auch primär verfolgt. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir uns jetzt nicht alle naslang immer in die Quere hineinkommen, dass jeder alles besser weiß. Wir haben 3 Professoren an einem Tisch und jeder hat seinen Arbeitsbereich. Mhm. Das ist auch ganz gut so.
Ja, aber diese komplementäre Medizin, das ist ja sowieso so ein Ansatz, der hier erstens in Witten hochgehalten wird, aber glaube ich auch eine Besonderheit darstellt. Also der gesamte Lehrstuhl, denke ich, mit seinem Titel, den gibt es so wahrscheinlich nicht so häufig in Deutschland, oder?
Also so einen Lehrstuhl gibt es nicht, nein. Es gibt andere Universitäten, die auch integrative oder komplementäre Einheiten haben, die auch mit Professuren ausgestattet sind. Aber das mit diesem besonderen Aspekt der anthroposophischen Medizin, das ist schon was Besonderes, finde ich auch. Und das steht der Universität irgendwie auch ganz gut, dass die Studenten die Möglichkeit haben, mal in komplett andere Bereiche überhaupt mal hineinschnuppern zu können. Denn das Schöne an anthroposophischer Medizin ist, dass sie ein tatsächlich integrativer Ansatz ist, wo verschiedene Bereiche der Therapiemöglichkeiten auch zusammengefasst werden und auch dem Patienten zugutekommen können. Das ist also jetzt nicht nur die Homöopathie ist oder nur die chinesische Medizin, die schon komplex genug ist. Und das ist auch ein komplexes System, wo verschiedenste therapeutische Ansätze zum Tragen kommen, auch die nicht-pharmakologischen Ansätze, wo die anthroposophische Medizin sehr interessante Aspekte entwickelt hatte, dass es die Möglichkeit gibt, so etwas zu beforschen, auch anwenden zu können. Das finde ich schon einzigartig und toll.
Haben Sie denn, als Sie noch Patienten selber betreut haben, auch im Gemeinschaftskrankenhaus, haben Sie manchmal staunend daneben gestanden, was die anthroposophischen Ärzte sich so ausgedacht haben?
Ja, oft genug kann man tatsächlich staunend daneben stehen. Da würde ich schon zustimmen. Ob man jetzt immer Juhu geschrien hat, das ist mal eine ganz andere Geschichte. Nein, das war, in der Vergangenheit waren sehr kreative Ärzte dabei, wo man wirklich auch fasziniert war, welche Ideen sie entwickelt hatten, die in dem System auch erstmal begründbar sind, auch sinnvoll sind und damit auch zu therapeutischen Erfolgen gekommen sind. Das fand ich jetzt mal auf einer ganz anderen Schiene aus Aachen jetzt kommen, aus diesem Industriekomplex, ja. Fand ich natürlich erstmal unheimlich eindrucksvoll, dass mit einem komplett anderen Denkansatz auch therapeutische Effekte erzielt worden sind, wo ich erstmal gar nicht gedacht hatte, das kann ja gar nicht funktionieren oder wie funktioniert denn das überhaupt? Das war insbesondere in der Anfangsphase meiner großen Neugierde doch immer wieder sehr eindrucksvoll und das hatte, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass meine Türen in bestimmten Bereichen durchaus erstmal offen sind, zu sagen, naja, warum nicht? Ich muss ja gar nicht alles vorher schon besser wissen. Lass erstmal schauen, was überhaupt die Phänomene sind. Da könnte ja eine ganze Menge dran sein. Und wenn ich schon zu früh alles besser weiß, dann verpasse ich vielleicht die aufregendsten Phänomene.
Jetzt ist ja das Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke gelegen und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich möchte ganz bewusst in ein anthroposophisches Krankenhaus gehen, wenn ich jetzt eine Wahl habe, aber die Normalbevölkerung von Herdecke, für die ist das einfach das Regelkrankenhaus und muss auch die Regelversorgung leisten. Haben Sie bei den Patienten unterschiedliche Einstellungen erlebt? Also macht es einen Unterschied, ob man da hingeht und sagt, das ist genau das richtige Haus für mich, ich bin teile diese Philosophie, die dort gelebt wird und ich bin hier bestens aufgehoben? Oder Leute, die kommen und sagen, es ist ein Krankenhaus wie jedes andere, die werden mir ja auch die Versorgung geben, die ich im Nachbarkrankenhaus Dortmund zum Beispiel bekommen würde. Hat sich das auch, diese Erwartung eigentlich in dem Gesundungsprozess irgendwie widergespiegelt?
Eine Untersuchung, die konkret darauf eine Antwort geben würde, die haben wir jetzt nicht. Von der Erfahrung ist es aber durchaus so, dass es da diese zwei großen Patientengruppen gibt, die einen ganz dezidiert sagen, ich will in so einen bestimmten Kontext rein, die dann auch teilweise reisende Patienten sind, die auch in andere Einrichtungen auch hingehen, weil sie ganz genau dieses Besondere haben wollen. Das sind dann auch die aktiven Patienten, denen es eigentlich meistens besser geht, weil sie einfach mehr inneres Potenzial, Veränderungspotenzial mitbringen. Und die anderen sagen, oh, ist mir eigentlich völlig egal, wo ich behandelt werde. Der liebe Doktor, der macht das schon für mich und das wird schon gut werden. Das hat auch sicherlich Erfolge, aber ich glaube, man kann schon erahnen, dass die deutlich aktiveren, interessierten Patienten eigentlich häufiger besser dran sind.
Aber sind das nicht die schwierigeren im Umgang, weil die sich informieren, die belesen sich, die tauschen sich mit irgendwelchen Selbsthilfegruppen aus und wissen teilweise über Sachen Bescheid, die der behandelnde Arzt gerade noch gar nicht weiß?
Ja, das stimmt wohl. Das kann sehr frustrierend für die ärztlichen Kollegen sein, die noch aktiv in der Behandlung sind. Das bin ich ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Ich bin ja ganz nur der Forscher und der Quassler. Das ist tatsächlich, wenn ich jetzt meinen Vater mal zum Beispiel sehe, was der seinen Hausärzten alles erzählt, ich glaube, die leiden ziemlich unter ihm.
Aber es geht Ihrem Vater gut.
Ja, bisher geht es ihm recht gut, ja. Ja, und es ist ja auch gut, dass sich jemand so ernsthaft dahinter klemmt und auch immer sagt, hör mal, lieber Arzt, es ist zwar schön, was du mir sagst, aber du hast völlig das und das vergessen. Also das erlebe ich bei sehr vielen Patienten, auch jetzt aus meinem Umfeld, dass sie eine Wahrnehmung haben für Alarmsignale, wo vielleicht der Normalarzt, der noch viel zu tun hat, das gar nicht so aktiv im Bewusstsein immer haben kann. Und deswegen ist also der mündige und informierte Patient, der ist tatsächlich im Vorteil. Der ist zwar lästig seinem Arzt, weil er die ganze Zeit mitreden will, aber oft genug hat er einfach recht damit und merkt einfach sehr früh an sich Dinge und kann auch sehr früh schon sagen, halt, stopp, es geht in diese Richtung. Denk bitte mal anders drüber nach. Das kann für einige Ärzte auch durchaus erstmal irritierend sein, dass man immer so einen Besserwisser und einen Querulanten vor sich sitzen hat, aber dann stellt man nach einiger Zeit fest, na, irgendwie hat er ja recht gehabt.
Ich hatte ja eingangs auf die Sommerakademie verwiesen, da war ein Thema, was wir auch besprochen haben, der Gedanke, dass jeder in sich schon auch die Kraft trägt, sich gesund zu machen oder gesund zu erhalten und Arzt oder Ärztin im Prinzip Hilfestellung dazu leisten. Also dass im Prinzip das Gesundwerden eine Tätigkeit ist, die der Patient macht und nicht der Arzt, ja, oder die Ärztin. Das ist auch so ein bisschen ein anderes Denken eigentlich. Also die Rolle des Patienten ist dann eine andere.
Das ist ja das Schöne, was, glaube ich, wirklich ein Vorteil von unserer Universität ist, das Bewusstsein zu entwickeln, dass wir zwar bestimmte Dinge als Mediziner lernen, aber wir damit dem Patienten noch lange nicht sagen können und dürfen, wie er sein Leben zu leben hat. Dass wir ihm auch genauso diese Möglichkeiten des kreativen Entdeckens geben müssen und lassen müssen. Denn, wie sie gerade zu Recht gesagt hatte, es ist eigentlich erstmal eine Eigenleistung des Patienten, wieder gesund zu werden. Der berühmte Wille, der ist bei den meisten Patienten da. Oft genug klemmt es an ganz vielen Ecken und dann ist eigentlich der Arzt oder die Ärztin so etwas wie ein Begleiter eines Prozesses der Genesung. Manchmal läuft es so, wie sich der Arzt das vorgestellt hat oder erhofft hat oder der Patient vielleicht auch und manchmal eben nicht. Dann geht es wieder kreativ darum, was machen wir denn jetzt? Wie können wir da neue Wege finden? Und diesen kommunikativen Prozess, der wird zumindest in den vielen, vielen guten Ansätzen bei uns recht schön hochgehalten. Und das finde ich auch das Tolle daran. Mhm. Aber andere Universitäten sind mittlerweile auch auf der Überholspur. Die versuchen das ja auch schon.
Ja, das ist ja auch nicht falsch. Also, ne? Das ja Gute soll sich so. Ja durchsetzen.
Eben.
Ja,
eben, ne? Man kann immer sagen, das Gute kommt von hier und die anderen machen es dann auch. Nein, also es geht auch anders.
Wir müssen halt gucken, dass wir immer ein Näschen weiter vorne sind.
Das war jetzt gerade der Werbeblock.
Okay. Ist ja auch wichtig. Also meine Fragen sind so gut wie durch. Ich weiß nicht, ob Sie noch gleich ein Thema anreißen möchten, was ich jetzt noch nicht habe. Abschließend möchte ich gerne etwas erklären, was mir seit einiger Zeit im Kopf rumschwirrt. Ich weiß nicht, ob ich das da falsch zusammengefasst habe, weil wir ja über Spiritualität gesprochen haben. Es hat mal eine Untersuchung gegeben, wofür Patienten gebetet worden ist. Also mein Verständnis war so, es gab eine Experimentalgruppe, denen wurde gesagt, für euch wird gebetet, und eine Kontrollgruppe, denen wurde auch gesagt, für euch wird gebetet, wurde aber dann doch nicht getan, und eine dritte Gruppe, für die wurde nicht gebetet. Und dann wurde geguckt, wie ist der Krankheitsverlauf, und es soll so gewesen sein, dass für diejenigen, also die gesagt bekommen haben, für euch wird gebetet, egal ob es gemacht wurde oder nicht, dass es für die schlechter ausgegangen ist als für die anderen, weil das Bewusstsein, oh Gott, um mich geht's, um mich steht's so schlecht, man muss schon für mich beten, hat eher was Negatives, also so eine negative Erwartungshaltung. Eine Interpretation gehabt. Ist das wirklich wahr? Habe ich das mir jetzt zusammenkonstruiert oder ist das tatsächlich so?
Nee, stimmt tatsächlich. Es begann diese ganze Forschung der Fürbittgebete ungefähr 1988. Bird war, glaube ich, der Erste, der das mal gemacht hatte. Wie gerade richtig gesagt, es wurde Patienten, die mit Herzinfarkt oder koronare Herzerkrankung ins Krankenhaus gekommen sind oder die operiert werden musste, wurde per Zufall für einen Teil randomisiert gebetet. Also man stellt sich das vor, irgendwo ganz weit da hinten im Universitätsgebäude sitzt eine Gruppe, die bekommen Initialien der Patienten und beten für die, dass es denen besser geht. Und er hat veröffentlicht, dass es denen irgendwie besser gegangen sei, wenn für sie gebetet wurde. Ging natürlich ein Aufschrei der Entrüstung durch die Scientific Community, gesagt hat, so ein Quatsch, das kann ja alles gar nicht sein. Diese Studie wurde mehrfach wiederholt in ähnlichen Varianten mit besserer methodischer Qualität und mit schlechteren und allem drum und dran. Nichts Genaues weiß man. Es kam raus, sowohl ja, nein, als auch vielleicht. Und dann gab es zwei mehr oder weniger abschließende Studien von Krukow und von Benson. Und das Zitat eben war von der Benson-Studie. Erstmal, er selber kommt aus einer Tradition, wo er durchaus auch zeigen wollte, da ist was dran. Also der hatte wirklich das Bedürfnis zu sagen, Fürbittgebet ist gut, das nützt den Patienten. Und es kam tatsächlich raus, wenn die Patienten wussten, dass für sie gebetet wurde und es wurde für sie gebetet, denen ging es ein bisschen schlechter. Das war jetzt nicht dramatisch, dass die Welt eingestürzt wäre, aber zumindest, dass der Statistiker gesagt hat, ja, das kann ich nicht wegignorieren. Ja, die Interpretation. Es ist vielleicht so, dass der Patient sagt, oh, so schlecht geht's mir. Oder dass sie sagt, na ja, also wenn die schon für mich beten, dann brauche ich ja selber nichts mehr zu machen, dann wird der Job ja für mich schon abgenommen. Das könnte auch eine Erklärung sein. Jetzt wäre natürlich, da wir alle evidenzbasiert erzogen sind, müssten wir jetzt all unseren Ärzten und Studenten sagen, also wenn eure Patienten einen Herzinfarkt haben, dann achtet bitte um Himmels Willen darauf, dass keiner für sie betet, denn den müsste es eigentlich schlechter geben. Nee, Quatsch natürlich. Da steckt natürlich auch so etwas wie ein Gottesbeweis dahinter. Denn es wurde ja ganz explizit Gott als Testvariable einbezogen in diesen Experimenten, denn der musste ja Gesundheit gewähren. Zwei Möglichkeiten. Entweder hat gesagt, nee, bei dem blöden Experiment meine ich mit, oder etwas anderes gesagt. Auf jeden Fall, dieser Gottesbeweis hat so nicht funktioniert. Und dementsprechend war das Ergebnis natürlich jetzt frustrierend für all diejenigen, die gezeigt haben wollen, dass Fürbittgebet wirkt. Was aber jetzt nicht ausschließt, dass das eigene Gebet entlastend ist. Und das war eigentlich immer die klassische Form des Betens um Gesundheit oder um Lösungen. Man kann es auch gut vorstellen, wenn ich entlastet bin, dass ich sagen kann, ich lasse mich ganz fallen in Gottes Hände zum Beispiel oder in den Willen Allahs, dann kann ich in mir auch Lösungsprozesse losmachen. Sagen kann, ich muss mich nicht die ganze Zeit zwanghaft um meine Krankheit drehen. Ich kann einfach mal sagen, ich atme auf, ich atme durch und vielleicht werde ich gesund. Das gelingt den sehr gläubigen Menschen natürlich deutlich einfacher als den anderen, die etwas hadern. Und da gibt es auch viele Beispiele aus religiösen Traditionen, wo selbst die großen Religionslehrer auch gehadert haben, wo die auch gejammert und geklagt haben. Also so einfach ist das nicht, dass man sagen kann, jetzt bist du ein bisschen religiös, jetzt betest und dann wird die ganze Welt glücklich. Das funktioniert selbstverständlich so überhaupt nicht.
Ich muss dabei unwillkürlich an den neuen Papst denken, der ja ganz am Anfang gesagt hat, liebe Mitbrüder und Schwestern, betet für mich. Wie mag es dann um ihn stehen, wenn er das Fürbittgebet braucht, ja.
Ja.
Aber was mir auch gerade durch den Kopf geht, ist das Zwiegespräch mit Gott, mit Allah, mit wem auch immer, mit den Blumen draußen, mit den Bäumen, das kann ja auch Angst nehmen, weil man sich einfach zurücklehnen kann und sich befreien kann. Wie weit spielt denn Angst eigentlich auch bei Ihrer Forschung eine Rolle?
Ja, das ist ein sehr schönes, ein sehr spannendes Thema. Also erstmal von Historie zu Zeiten Freuds, wo auch noch die große Religionsaversion in der Forschung kam, da spielte das sicherlich noch eine wesentlich größere Rolle, die Religion als Instrument der Macht, der Bestrafung und des Angstmachenden, was heute in unserer Gesellschaft eigentlich keine große Bedeutung hat. Es gibt außer Minoritäten eigentlich keiner mehr, der ernsthaft sagt, ich bin bestraft worden und irgendwie habe ich jetzt ganz dolle Angst, dass ich dann später was immer. Das ist relativ selten. Wir haben es jetzt oft genug untersucht. Das ist nicht so die große Bedeutung. Aber die Dimension des Angsthabens oder der Ängstlichkeit, die ist tatsächlich damit assoziiert, dass Patienten auf einmal bestimmte Bedürfnisse ganz klar entwickeln. Dass also da ein inverser Zusammenhang ist. Je mehr Ängste, desto eher kommen bestimmte Bedürfnisse auf oder bestimmte kommen nicht auf. Also da ist ein deutlicher Zusammenhang zumindest bei Tumorpatienten gewesen. Und angstbefreiende Möglichkeiten von solchen Ressourcen sind irgendwie auch nachvollziehbar. Wieder aber die Schwierigkeit, wie vermittelt man das? Es gelingt nicht jedem. Das ist also die eigene Ressource, die man im Laufe seines Lebens entwickelt hat, dass man sagen kann, ich lasse mich los, ich kann mich fallen lassen, ich weiß, es geht für mich gut aus. Mhm. Das gelingt im Himmelswillen nicht jedem. Mhm. Mhm. Andere sind wie erstarrt vor der Krankheit, die drehen sich nur um ihre Krankheit, ganz fixiert auf die Krankheit. Da ist so kaum ein Lösungspotenzial drin. Also das ist schwierig, das zu vermitteln und das auch therapeutisch, Anführungszeichen, anwendbar zu machen.
Ja.
Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie das gehen sollte. Es geht also eher um diese reflexiven Prozesse, dass mit Patienten zum Beispiel über diese meditativen Ansätze oder manchmal können auch Gebetsansätze sein, dass er in diese Distanz auch zusammen kann. Ich habe auch eine andere Seite, die lerne ich auch kennen. Ich kann auch ausweichen auf das, was funktionell und bedeutsam in meinem Leben ist. Und das ist mir auch wichtig als Beispiel. Die verschiedenen Dimensionen der Lebensqualität, die man anschauen könnte, die man auch messen kann mit Fragebogeninstrumenten. In bestimmten Bereichen sieht der Patient, das funktioniert bei mir nicht, aber in all den anderen Bereichen, da geht's mir doch eigentlich gut. Ich habe Unterstützung durch meine Familie, meine Freunde sind mir da und verschiedenste andere Dimensionen. Das heißt also auch da eine Wahrnehmung dafür zu bekommen, für das, was mir eigentlich in meinem Leben weiterhilft. Das kann auch ein Aspekt sein, den man mit solchen Untersuchungen eben auch machen kann. Eine Bewusstheit für das, was ich eigentlich habe.
Interessant. Ich habe vor kurzem einen amerikanischen Blog, also ein Internet-Tagebuch sozusagen, kennengelernt von einem Mukoviszidose-Patienten. Der hat sich vor uns scheinbar vorgenommen, jede Woche einen Tag der Dankbarkeit zu widmen. Mhm. Thankful Thursday nennt er das. Und dann schreibt er immer auf, was ihm gerade so als dankbar, also erscheint, wofür er dankbar ist. Und dieser junge Mann, der ist schon wesentlich älter, als die Ärzte je prognostiziert haben, weil er einfach eine sehr, sehr positiver, also was heißt weil, das ist ein Kausalzusammenhang, den wir natürlich nicht belegen können, aber es geht einher mit einer sehr, sehr positiven Einstellung zu seinem Leben und zu seiner Krankheit. Gefragt von über Kommentarfunktionen gefragt, ob er diese Krankheit, also wenn er die Wahl hätte, er würde von der Krankheit befreit, aber er müsste sein jetziges Leben, was er hat eine gute Familie, gute Schwiegereltern, eine Frau, Kind und so weiter, müsste er aufgeben dafür. Da sagt er, nein, würde ich auf keinen Fall eintauschen. Also die Krankheit gehört zu mir, ich lebe damit seit, ich weiß nicht, wie alt er ist, irgendwie Ende 30 oder so. Und Das ist natürlich doof, würde ich nochmal geboren werden. Klar würde ich mir Gesundheit wünschen, aber ich würde an dieser Stelle jetzt kein Tausch eingehen. Das, also ich, wenn man das so liest, ist eine unglaublich kraftvolle Positionierung dazu und sagt, das ist alles lästig, ich muss ja jeden Tag irgendwie stundenlang Therapien machen, um da einigermaßen Luft zu bekommen, aber das ist mein Leben und ich lebe das so und ich versuche mir es so gut wie möglich zu machen.
Das haben wir von Patienten auch gehört, wo dann auf einmal Tumorpatientinnen zu den Mit-Tumorpatienten sagten, eigentlich will ich meine Krankheit gar nicht loswerden. Mir ist bewusst geworden, wie wertvoll mein Leben ist oder wie wunderbar mein Leben ist. Also das ist für Außenstehende erstmal sehr irritierend, auch kaum nachvollziehbar. Aber solche Dinge haben wir auch versucht zu erfassen. Das sind wieder Dimensionen, die mit der Spiritualität assoziiert sind. Also positive Krankheitsinterpretation, Krankheit so als Herausforderung oder als Chance zu sehen, das ist überwiegend bei Menschen, die so eine andere Ader haben. Das findet sich ganz dezidiert bei denen. Warum das so ist, kann ich nicht vernünftig erklären, aber das ist irgendwie auffällig, dass die anderen das eben nicht haben. Aber auch nicht so, wer keinen Sender für die Spiritualität hat, der hat einfach nur negative Krankheitsinterpretation. Das stimmt so überhaupt nicht. Da ist eben kein Zusammenhang. Und gerade diese Dimension der Dankbarkeit, überhaupt die Fähigkeit, wieder zu sagen, stimmt, auch wenn mein Leben nicht so verläuft, wie es mir vorgestellt hat, aber ich habe ganz viele Dinge, die ich wahrnehmen kann, die wertvoll sind, die mir mein Leben reich gemacht haben. Und ich habe die Fähigkeit, das auch wahrzunehmen. Das ist auch tatsächlich entlastend und auch positiv in diesem Sinne. Also solche Erfahrungen gibt es und es gibt mittlerweile recht viele Studien, vieles relativ, immer mehr Studien, die diese Aspekte der Dankbarkeit oder der Ehrfurcht auch im Krankheitsfall untersuchen. Auch gerade bei Jugendlichen gibt es da viele Hinweise oder auch bei Traumapatienten, wenn es wieder gelingt, so etwas wie eine Wahrnehmung für die positiven Seiten des Lebens wieder hinzubekommen, dass es auch einen deutlich günstigeren Verlauf eigentlich im weiteren Leben gibt. Viele sind von denen trotzdem noch ängstlich und depressiv. Das ist damit nicht komplett ausgeblendet. Mhm. Aber wieder diese positiven Seiten wahrnehmen zu können, wieder teilzunehmen am Leben, das ist deutlich ausgeprägt dabei. Mhm. Deswegen gibt es teilweise auch Vergiftnistherapie. Mhm. Daraus musste gleich wieder eine Therapie gemacht werden. Aber solche Ansätze gibt es tatsächlich.
Entschuldigung, ich hatte Vergiften verstanden.
Vergebungstherapie kommt natürlich aus Amerika, klar.
Ja, okay, Vergiftnistherapie.
Solche Ansätze werden in vielen Bereichen durchaus auch ernsthaft ausprobiert und die scheinen auch für einige Patienten erstmal hilfreich zu sein. Ob es jetzt für alle anwendbar ist, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber es ist wieder ein Ansatz, den ich sehr faszinierend finde. Warum nicht auf solche eigenartigen Bereiche eigentlich auch mal eine Bewusstheit leben? Weil das immer wieder was damit zu tun hat, wie lebt der Patient eigentlich sein Leben? Wie bleibt er im Leben? Wie hat er ein erfülltes Leben. Und das sind alles Dimensionen, die wieder, um darauf zurückzukommen, in den Bereich der Spiritualität hineingehören. Mhm. Aber immer die Frage, wie ist es geladen? Ist es eine religiöse Ladung oder ist es eine säkulare Ladung?
Es kann beides sein.
Genau.
Mich begleitet auch schon seit einiger Zeit der Gedanke dieses, man muss nicht dem Leben Jahre geben, sondern den Jahren Leben geben.
Ja,
also da den Moment zu erleben, ist letztendlich wichtiger als nochmal 5 Jahre, 10 Jahre oder wie viel, also eine Zeitdimension, die man nicht wahrnimmt, die leer bleibt, die ohne Nachhall in der Seele oder wo immer bleibt, zu erzeugen, das ist nicht unbedingt Ziel.
Ja, das ist insbesondere aus den buddhistischen Traditionen gekommen, dieser Ansatz, die Wertschätzung oder die Präsenz des Augenblickes, einfach nur da zu sein, ohne gleich wieder zu eilen, ins Morgen oder in die Vergangenheit hinein zu flüchten, da war alles so schön und kuschelig und bei Mama war es auch viel besser. Diesen präsenten Zustand überhaupt hinzubekommen, ist aber auch wieder ein Lernprozess, der ist gar nicht so einfach. Und deswegen gibt es eben diese meditativen Schulen, die darauf großen Wert legen. Alles, was im Bereich der Achtsamkeitsmeditation mittlerweile auch schon weitgehend gut etabliert ist, auch in Reha-Einrichtungen, das bedient sich alles dieses Ansatzes.
Ja, ich stelle mir dabei dann immer den Chefarzt vor, der sagt, so, jetzt ist Meditation, ich habe 10 Minuten Zeit, zack, zack.
Ja, dann eilt man von einer Meditation zur anderen.
Man kann das auch schön auf den Kopf stellen. Herr Büssing, ich glaube, wir bringen das langsam zu Ende. Das war ein sehr, sehr spannender Einblick in Ihre Arbeit. Was haben Sie als nächstes forscherisch vor? Oder dürfen Sie das nicht verraten? Ist das noch geheim?
Nee, überhaupt nicht geheim. Gott sei Dank haben sich jetzt einige nette Promovendinnen gemeldet, die wirklich interessante Themen auf einmal mitgebracht hatten, beziehungsweise wo wir versucht haben, Dinge zu entwickeln, die ich sehr faszinierend fand. Wo ich sehr viel Spaß dran habe, dass sich da so etwas entwickelt. Und das finde ich eben das Schöne auch, was hier möglich ist.
Das geht auch in die Richtung Spiritualität?
Ja, selbstverständlich.
Natürlich, okay. Also Spirit heißt ja so fast wie Geist, ne?
Ja, richtig. Ja?
Ich meine, wenn man irgendwie Spirituals singt, dann soll es ja auch die Seele an. Also ja, was ist das? Das ist ja auch interessant, ne? Spirit ist Geist, aber wir reden eigentlich von der Seele, oder?
Ja, das ist die große Sprachverwirrung, die sich durch die Kulturen hindurchzieht. Im Hebräischen ist es dann Ruach, der Atem, der Geist, der Windhauch, der belebt und bewegt. Und daraus ist dann irgendwann auch dieser Spirit geworden, der Geist, der uns auch bewegt und belebt. Und in den Spirituals ist genau das Gleiche eigentlich drin. Die geistlichen Lieder, die uns auch innerlich bewegen, dass das Herz zum Klingen mitkommt. Also da finden sich ganz viele Brücken, ob jetzt Geist was anderes ist als der Spirit oder als die Seele, darüber können sich jetzt mehrere Kollegen ganze Kongresse lang unterhalten. Ich glaube, die werden zu keinem ernsthaften Ergebnis kommen.
Es wird ein akademisches Ergebnis geben, aber ob das für die Menschen dann relevant ist, ist eine andere Frage.
Wenn das Herz zum Klingen kommt, dann ist es genau richtig.
Gut, wenn das Herz zum Klingen kommt. Ich hoffe, liebe Zuhörer, wir haben Ihr Herz damit zum Klingen bringen können, was Sie gerade alles hören konnten. Wenn Sie Fragen haben, ich denke, Herr Büssing wird sicherlich auch gerne ansprechbar sein. Sie erreichen ihn über unsere Homepage. Aber so viel, wie er erzählt hat, ist, glaube ich, auch nicht viele Fragen offen geblieben. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken für diese wunderbare Ausführung in die Spiritualität, die Lebensqualität, das Coping und die vielen anderen Dinge, die wir besprochen haben, die Misteltherapie. Ihnen herzlichen Dank, Herr Büssing, und ja. Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank auch. Tschüss.